Ach, du bist gerade in der Kirche.
Ja, ich war hier in den Räumlichkeiten, genau.
Ah, okay. Magst du da
Und
kurz
hier.
rein oder
Wie bitte?
magst du da kurz rein oder kann man das sich das anschauen?
Jetzt im Moment würde ich ungern
Ehrlich.
reingehen, weil, glaube ich, gerade Leute drin sind. Ich weiß nicht, ob die das so cool finden,
Ach so, nee,
wenn die
alles
auch im Stream landen. Ansonsten hätte ich kein Problem damit, nicht falsch verstehen.
nee, alles.
Aber ja.
Ja, wenigstens erscheint bei euch die Sonne.
Ja, immer schön, das Wetter in Arizona.
Ja, schön. Oh,
Genau.
schönes Teil. Nice. Sehr schön.
Da sieht man den Kirchenbus. Wir haben zwei Busse, mit denen wir immer fahren zu den Seelengewinnen einsetzen. In Phoenix und in Tempe und den umliegenden Städten. Ja.
Ja, spannend.
So schaut's aus.
All right, y'all, herzlich willkommen zu einer neuen Fearless-Folge. Ich bin Chimel und heute zu Gast bei mir ist der Anselm. Anselm ist der Podcast-Host vom YouTube-Channel Das zuverlässige Wort. Und Anselm, du hast auch eine Gemeinde gegründet, eine Baptistengemeinde in Arizona, ist das richtig?
Nicht in Arizona, nein.
In
Ich
Portland.
gehöre hier zu Faithful Baptist Church und in Deutschland 2019 haben wir mit einem Bruder zusammen eine Evangelisationsgruppe gegründet, Seelengewinnengruppe. Deutschland Seelengewinn haben wir die genannt. Und daraus ist dann später für über ein Jahr circa ein Ableger, eine Gemeindegründung von Faithful Baptist Church entstanden. Baptistenkirche, zuverlässiges Wort.
In Pforzheim.
In Pforzheim, genau.
Okay. Genau, also ich habe den Anselm eingeladen, weil mir wichtig ist, dass ich mir auch andere Denominationen anschaue und weil ich das selber auch spannend finde, auch mal zu sehen, wie andere Denominationen ausgelebt werden. Und deswegen habe ich den Anselm vor einigen Wochen im Internet bei meinen Suchmaschinen entdeckt und dachte mir, schreib dir mal an. Und frag dir einfach mal zum Thema, woran Baptisten glauben, dass wir das gemeinsam durchgehen, beziehungsweise dass du uns da mitnimmst. Und vorher, ganz interessant, willst du ein bisschen erklären, beziehungsweise ja, dich erstmal kurz vorstellen und danach kommen wir zum Thema. Und danke, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Ich mag das Thema. Ist natürlich etwas, was mich beschäftigt, logischerweise, was Baptisten glauben. Aber ja, ich bin Anselm Urban. Ich bin 27 Jahre alt, vermutlich. Manchmal vergesse ich mein Alter. Da muss ich meine Frau fragen. Ich bin verheiratet seit einem Jahr. Wir hatten vor kurzem unser erstes Jubiläum und wir haben einen Sohn, der ist vor ein paar Wochen geboren. Und ich lebe hier in Phoenix, Arizona und gehe zur Faith Road Baptist Church. Und ich bin seit 2016 gerettet.
2016. Kannst du uns kurz mitnehmen, ganz kurz, was vor deiner, bevor du Gott angenommen hast, Jesus angenommen hast, wie da dein Leben vorher war? Warst du christlich groß geworden, im christlichen Haushalt? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also ich bin nicht wirklich christlich aufgewachsen in dem Sinn. Ich bin in einem relativ typischen Haushalt aufgewachsen, was Religion angeht. Das heißt, man geht halt einmal so gefühlt im Jahr zur Kirche, zu Weihnachten oder zu Ostern. Aber zugegeben, meine Mutter hat mich mehrmals im Jahr mitgenommen, damals zu Kindergottesdiensten, daran kann ich mich erinnern. Also ich habe natürlich hier und da was mitbekommen und ich habe mich durchaus als Christ gesehen. Immer, es war nie für mich eine Frage, irgendwie gibt es Gott oder nicht. Ich habe mich immer irgendwie als Christ gesehen, soweit ich zumindest zurückdenken kann. Aber ich war nicht gerettet. Ich habe nicht an das richtige Evangelium geglaubt. Ich habe den christlichen Glauben als solchen aber immer ernst genommen. Und ich kann mich erinnern, im Religionsunterricht, als wir irgendwie die 10 Gebote behandelt hatten, hat mir das einfach Gottesfurcht eingejagt. Aber ich war, wie gesagt, noch nicht gerettet. Und dann später bin ich auf Predigten von Pastor Steven Anderson gestoßen, der jetzt mein Pastor ist, von Faith Road Baptist Church.
Kennt man die? Ist das eine globale? Kennt man? Ist das eine Megachurch? Kennt man die? Oder?
Nein, keine Megachurch. Nicht global in dem Sinn, sondern es ist eine Ortsgemeinde hier in Tempe, Arizona. Und Pastor Anderson hat aber ziemlich viel, sehr viele, nicht nur ziemlich viel, sondern sehr viel Aufrufe auf YouTube erreicht, als sein Kanal noch auf YouTube war. Jetzt werden unsere Kanäle, die wir erstellen, immer wieder gelöscht von YouTube. Aber sein Kanal hatte weit über 100.000 Abonnenten und ich bin auf seine Predigten gestoßen damals und ich dachte mir, ja, also die Videos, die sahen damals ziemlich hässlich aus, aber der Inhalt war gut und das, was mich angezogen hat. Ich habe mich nie angezogen gefühlt irgendwie von hippen, coolen Gottesdiensten, irgendwie mit ganz vielen coolen Lichtern und einer Nebelmaschine und dies und das. Irgendwie, das hat mich nie irgendwie angezogen. Was mich angezogen hat, war der Inhalt einfach. Ich habe einfach gemerkt, okay, da wird die Bibel gepredigt. Der Mann weiß, wovon er redet. Und so bin ich auf seine Predigten gestoßen, habe irgendwann den Kanal abonniert und habe dann irgendwann The Bible Way to Heaven, den biblischen Weg zum Himmel von Pastor Anderson gesehen. Das ist einfach eine so circa 10, 15-minütige Evangeliumspräsentation. Und wie gesagt, ich habe mich schon gesehen als Christ, aber dadurch wurde ich gerettet und habe verstanden, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist und habe an Jesus geglaubt und den Herrn des Herrn angerufen. Ja. Und so ging das los. So bin ich auch Baptist geworden im Grunde genommen. Denn natürlich
Wow.
habe ich
Du,
dann weiter seine. Ja.
hast dann dich mit der Zeit dann für Jesus entschieden. 2016 war das. Und es sind ja viele Denominationen da, man sieht es ja. Du hast dich dann für den ja, für die baptistische Denomination entschieden. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie du da reingekommen bist? Wer hat dich da irgendwo vielleicht in einem Gottesdienst eingeladen? Erzähl mal bitte deine Erfahrung, was du da erlebt hast.
Ja, so einer der Gründe, warum ich das Thema mag von der Folge heute, ist, weil es, glaube ich, viel Missverständnis gerade in Deutschland dazu gibt, wer Baptisten überhaupt sind. In Deutschland denken viele, wie du gerade schon meintest, Baptisten sind eine Denomination. Das könnte man denken, denn es gibt in Deutschland natürlich die EFG-Denomination, die sich auch Baptisten nennt. Das ist eine Denomination, aber Baptisten, der Begriff als solcher, hat nichts mit einer Denomination zu tun, sondern es ist einfach ein Sammelbegriff für der zur Zeit der Reformation entstanden ist. Genau genommen Anabaptisten, was Wiedertäufer bedeutet. Aber jedenfalls, es war einfach eine Sammelbezeichnung für verschiedene Gruppen, die nicht zur katholischen Kirche gehört haben. Warum? Weil sie offensichtlich die Bibel gelesen haben und gesehen haben, okay, da gibt es keinen Papst, da gibt es keine katholische Kirche. So etwas ist nicht biblisch. Und sie wurden als Anabaptisten, als Wiedertäufer bezeichnet, weil sie eben Leute, die gerettet wurden, die wiedergeboren wurden, nochmals getauft haben, weil eine katholische Taufe ganz einfach nicht gültig ist. Denn laut der Bibel muss die Taufe natürlich nach der Errettung geschehen. Das ist eine gültige Taufe, noch nicht eine Babytaufe. Babys können natürlich nicht glauben. Also Baptisten ist ganz einfach ein Sammelbegriff, genau genommen. Und warum ich diesen Begriff mag, es gibt natürlich kein biblisches Gebot irgendwie, du musst dich Baptisten nennen. Es gibt sowas gibt es nicht. Aber warum ich es mag, mich als Baptist zu bezeichnen, ist, weil ich mich in dieser geistlichen Linie sehe von Leuten, die niemals Teil der katholischen Kirche waren. Ja, Protestanten sind genau genommen Katholiken light, könnte man sagen, so wie Cola light. Denn Protestanten sind Leute, die eigentlich aus der katholischen Kirche kommen, wenn man es genau nimmt, aber gegen gewisse Lehren der katholischen Kirche protestieren. Und Luther selbst hatte natürlich nicht das Ziel, aus der katholischen Kirche auszutreten unbedingt, sondern er wollte sie reformieren. Aber das bringt einige Probleme mit sich, denn er hat viele falsche Lehren mit sich genommen aus der katholischen Kirche. Ich sehe mich als Baptist, weil Baptisten kurz zusammengefasst Leute sind, die an die Bibel glauben und daher nie Teil der katholischen Kirche waren. Und heutzutage denke ich, es ist ein guter Begriff, denn typischerweise, wenn man weiß, okay, das ist eine Baptistengemeinde, kann man zumindest wissen, okay, sie glauben an Errettung aus Gnade durch den Glauben. Sie glauben an die biblische Taufe von Gläubigen. Sie glauben, dass man sein Heil nicht verlieren kann. Es gibt einfach ein paar grundlegende Lehren, biblische Lehren, von denen man ausgehen kann, dass eine Baptistengemeinde sie glaubt. Das ist einfach eine gute Grundlage. Natürlich in der Bibel gibt es nicht irgendwie die Baptistengemeinde in Korinth oder so. Aber der Grund, warum damals Gemeinden nicht irgendeinen bestimmten Namen hatten, war ganz einfach, weil es viel weniger Gemeinden gab, logischerweise. Heutzutage gibt es so viel mehr Gemeinden und es ist ganz einfach praktisch, eine Einteilung durch Namen zu haben. Denn ich als jemand, der auf der Suche nach einer neuen Kirche ist, ich will wissen, was die Kirche glaubt. Ich will wissen, was sie unterscheidet von einer Kirche, die vielleicht genauso weit entfernt ist von meinem Zuhause wie die andere Kirche. Da will ich wissen, okay, in welche Kirche soll ich gehen? Was unterscheidet sie? Was sind die Merkmale? Was zeichnet diese Kirche aus? Und Baptisten, wie gesagt, klar, Klar, es gibt zwar eine Denomination in Deutschland, die EFG Baptisten, aber ich mag es nicht, dass es eine Denomination ist, denn dann denken Leute, oh, Baptisten, das ist eine Denomination, aber genau genommen ist es ganz einfach ein Sammelbegriff für unabhängige Christen, die Bibel glauben und daher niemals Teil der katholischen Kirche waren.
Du hast die Gemeinde gegründet, das zuverlässige Wort. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, dass du die gründest und ja, dass du uns ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte mitnimmst?
Ja, also wie gesagt, in 2019, da habe ich einen Bruder getroffen bei einer Evangelisations-Seelengewinn-Veranstaltung in Irland, zufällig einen Deutschen getroffen. Und also nicht Zufall, sondern Gott hat uns wahrscheinlich zusammengeführt, glaube ich natürlich. Aber jedenfalls mit ihm haben wir Deutschland Seelengewinn gegründet, eine Seelengewinn-Gruppe. Das heißt, wir haben uns dann regelmäßig getroffen, sogenannte Seelengewinn-Marathons veranstaltet, was wir darunter verstehen ist. Leute kommen zusammen
Theologe,
und wir
wenn ich fragen
gehen.
darf.
Bitte?
Bist du Theologe, wenn ich fragen darf?
Nee, ich bin kein Theologe im eigentlichen Sinne. Ich hab ein Semester Theologie studiert, aber ich habe keinen Abschluss gemacht.
Nebenbei nur noch.
Aber, ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also wir hatten eben 2019 die Seelengewinngruppe gegründet und dann war es so, dass ich aus Deutschland geflohen bin, weil der Vorwurf Volksverhetzung im Raum stand und Pastor Anders hat mir geholfen, hierher zu kommen, in die USA, zu Faithful Baptist Church. Und währenddessen habe ich aber immer noch mich gekümmert um unsere Seelengewinngruppe in Deutschland. Und ich hatte diese Idee, hey, wir haben genug Leute, wir haben genug Predigtalent, Musiktalent und so weiter, was man braucht, um einen Gemeindeableger zu gründen. Und Pastor Anderson war einverstanden damit und so haben wir eben die Baptistenkirche Zuverlässiges Wort gegründet.
Achso, ja, ich wollte eigentlich später dazu kommen. Du hast gerade gesagt, dass du aus Deutschland geflüchtet bist. Und zwar habe ich gelesen im Internet, Online-Zeitschriften, dass du angeklagt wurdest von der Stadt Pforzheim und in Bezug auf Geldstrafen auch. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was heißt ein bisschen, oder da wirklich mitnehmen und berichten, was da wirklich passiert ist, warum du angeklagt worden bist? Sodass du sogar nach Amerika geflüchtet bist. Und du bist gebürtiger Deutscher oder USA?
Ich bin ein gebürtiger Deutscher. Ja.
Aber hast du eine Amerikanerin geheiratet, oder?
Nee, ich habe eine Deutsche geheiratet, tatsächlich. Ja.
Ja,
Genau.
warum du angeklagt wurdest, was da passiert ist?
Ja, also wir haben irgendwann angefangen, als Deutschland Seelengewinn zu unseren Seelengewinn-Marathons, zu unseren Evangelisationsveranstaltungen, jedes Mal eine Predigt zu halten. Das heißt, Bruder Moses und ich, er hat eine englische Predigt gehalten, ich eine deutsche Predigt. Und eigentlich ging das so los. Wir hatten eine Doku, The Sodomite Deception, auf Deutsch komplett übersetzt. Die LGBT-Lüge. Und diese Doku online verbreitet. Und Leute haben davon Wind bekommen. Und das war, glaube ich, der erste Grund, wenn ich mich recht entsinne, warum ich auch angeklagt wurde wegen Volksverhetzung. Weil man in Deutschland natürlich nicht einfach so biblische Meinungen äußern darf zu Homos, denn das gilt dann als Volksverhetzung. Aber der Hauptgrund war eigentlich, ich hatte zu einem Seelengewinnmarathon eine Predigt gehalten, Wehe der sündigen Nation, wo ich ganz einfach gegen viele Sünden, die es in Deutschland gibt, gepredigt habe. Ja, also ich habe gegen Ehebruch gepredigt, gegen die Homos habe ich gepredigt, gegen dies, gegen das. Weil Deutschland ganz einfach eine sündige Nation ist. Ich meine, Deutschland wird immer so als das christliche Abendland gesehen, aber das ist natürlich schon längst nicht mehr der Fall. Leute gehen so aus Tradition zu Weihnachten zur Kirche, aber wie viele Leute lesen wirklich die Bibel? Wie viele Leute sind wirklich überhaupt gerettet? Und in der Predigt habe ich Sven Lehmann, den Querbeauftragten der Bundesregierung, persönlich angegriffen, persönlich beim Namen genannt. Und die Bibel gepredigt. 3. Mose 20, Vers 13 sagt, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Greuel begangen, sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Und die Bibel befiehlt uns natürlich.
Sorry, wer ist nochmal? Wen hast du nochmal persönlich angegriffen?
Sven Lehmann, das ist der Querbeauftragte der Bundesregierung.
Okay.
Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist, aber zu der Zeit war er es.
Ja,
Bin ich
erzähl
wirklich
ruhig
auf dem
weiter.
Laufenden.
Nee, erzähl ruhig weiter. Das Ding ist, die kennen ja Gott nicht, weißt du? Die Menschen, die kommen zur Welt, die kennen Gott nicht. So. Aber erzähl ruhig weiter, ich komme gleich dazu.
Ja. Genau, und wegen dieser Predigt hat wahrscheinlich Sven Lehmann persönlich, wie sagt man, Anklage eingereicht, was auch immer. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ich weiß auch gar nicht, wer mich alles angeklagt hat. Jedenfalls wurde der Staatsschutz auch eingeschaltet, weil es sich um einen Politiker handelt. Und es kam dann dazu, im März, wenn ich mich recht entsinne, 2022, dass eine Hausdurchsuchung bei uns zu Hause stattgefunden hat. Also gleich früh morgens, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, standen Polizisten im Raum und haben alle meine elektronischen Geräte mitgenommen, Speichermedien, dies, alles Mögliche. Was natürlich lächerlich ist, denn alle Predigten, die ich gehalten habe, alle Predigten, die Bruder Moses gehalten hat, wir haben alles öffentlich gemacht. Es war nichts, was man irgendwie hätte untersuchen müssen. Oh, wir müssen jetzt untersuchen, ob es sich wirklich um Volksverhetzung handelt. Gibt nichts zu untersuchen, es war alles öffentlich, es ist immer noch alles öffentlich. Jedenfalls, zu der Zeit war unsere Seelengewinngruppe schon Teil von Faith World Baptist Church, so als Missionsableger in Deutschland sozusagen. Also Pastor Anderson kannte uns schon, wir standen schon in Kontakt und ich glaube, Bruder Moses hat dann Pastor Anderson informiert, was halt passiert ist mit der Hausdurchsuchung und so weiter. Und Pastor Anderson meinte, hey, du solltest einfach rüberkommen. Gibt es irgendetwas, was dich zurückhält in Deutschland? Nein, und am nächsten Tag, buchstäblich, habe ich Deutschland verlassen.
Ja, ich habe hier von SRW so einen Artikel. Ich werde ihn ganz kurz vorlesen. Also Titel: In Pforzheim wird der Prozess gegen einen Prediger der Baptistenkirche zuverlässiges Wort fortgesetzt. Dem 32-Jährigen, ich glaube, dem bin ich ein bisschen älter gemacht, wird Volksverhetzung vorgeworfen. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 9.600 € hatte er Einspruch eingehoben. Stimmt das, 9.600? Aber da kannst du auch noch mal gleich was zu sagen.
Da geht es um Bruder Andi. Er ist oder war Prediger von unserer Baptistenkirche Zuverlässiges Wort.
Ja.
Und er kommt aus Österreich. Mehrmals im Jahr für uns gepredigt, uns ausgeholfen. Also es geht dort nicht um mich. Es wurden mehrere Personen angeklagt. Ich bin nicht der Einzige.
Okay, dann steht hier auch noch: In Pforzheim startet am Donnerstag der zweite Verhandlungstag des Prozesses gegen einen Prediger der Baptistenkirche. Zuverlässiges Wort. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wirft ihm vor, in einer Predigt gegen Homosexuelle gehetzt zu haben. Darin habe der Mann das Existenzrecht Homosexueller als gleichwertige Menschen bestritten. Einzelne Aussagen seien als Aufruf zu verstehen, Homosexuelle zu töten. Die Predigt sei anschließend ins Internet gestellt und gestreamt worden. Ihr stellt ja die Sachen online.
Ja, also, dass kein Missverständnis entsteht, die Baptistenkirche Zuverlässiges Wort gibt es als solche nicht mehr. Wir sind keine Gemeindegründung mehr, sondern wir haben quasi zurückgestuft unsere Gruppe. Wir sind jetzt wieder eine reine Seelengewinngruppe. Ich kümmere mich aus der Ferne, aus den USA immer noch, um den ganzen Ablauf und dass ich Veranstaltungen plane und so weiter. Aber genau, als wir die Kirche hatten, wurde jede Predigt live gestreamt über YouTube und über Rumble. Also, es war alles öffentlich, ja.
Ja, wie habt ihr euch da rechtfertigt? Ich meine, es ist ja biblisch, was drinne steht. Und es war ja auch nicht irgendwie Volksverhetzung, was ihr da gepredigt habt, sondern es ist ja beliebig biblisch gewesen. Und genau, auf der anderen Seite ist es halt, die Sache ist, ich denke mir halt, es ist Sünde, gar keine Frage. Aber die Menschen, die kennen Gott nicht. Ne, und dann ist da halt diese eine Kluft. Man muss ja erstmal zumindest Gott kennenlernen, bevor man gewisse Themen zu einer gewissen Gruppe predigt. Und ich gehe davon aus, dass ihr zur Gemeinde gepredigt habt oder wart ihr draußen auf der Straße?
Ja, die Predigten wurden in der Gemeinde gehalten.
Das ist, das war ja in der Gemeinde an die Christen, ne? Dann ist es auch noch was anderes. Deswegen verstehe ich da zum Beispiel nicht, warum dann Leute daherkommen und sagen, ja, der hat hier Volksverhetzung ausgeübt, was auch immer, was ich persönlich nicht glaube. Vielleicht wird es dann empfindlich für die, in dem, wie das dann rüberkommt. Ich kann das ne, nicht so nachvollziehen, je nachdem. Aber Fakt ist, die Menschen in der Welt, die kennen Gott nicht. Und bevor man ihnen überhaupt gewisse Sachen predigt, müssen die erstmal Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen. Und was macht ihr oder was machst du selber, um Menschen erstmal von Gott zu erzählen und ganz normal Menschen zu erreichen? Ich sag jetzt mal, bevor du jetzt Anführungsstrichen zu den Wahrheiten kommt. Was machst du im Sinne von zuerst Gnade und dann Wahrheit?
Also, ich glaube nicht, allgemein gesprochen, dass es erst Gnade und dann Wahrheit braucht. Was ich damit meine, ist, Menschen werden auf verschiedene Art und Weise gerettet. Der Judasbrief spricht davon, erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also, es gibt die einen, die wir mit Erbarmen retten. Es gibt Leute, die reagieren eher auf Liebe, auf Gottes Gnade. Dann gibt es Leute, die wir mit Furcht erretten sollen, indem wir sie aus dem Feuer reißen. Hey, komm raus! Wir sollen sie mit Furcht erretten. Es gibt Leute, die reagieren eher auf die Furcht des Herrn. Und bei mir war es auch so. Ich meine, was ist der Hauptgrund, warum jemand gerettet wird, warum jemand an Jesus glaubt, weil er nicht zur Hölle fahren möchte? Ich meine, wovor werden wir gerettet überhaupt? Wir werden vor der Hölle gerettet. Natürlich fürchtet man sich vor der Hölle. Aber es gibt halt solche Leute, manche reagieren eher auf Gottes Gnade, eher auf Gottes Liebe. Andere brauchen ein bisschen mehr Zurechtweisung, brauchen eher die Furcht. Also grundsätzlich glaube ich, dass natürlich, wie die Bibel sagt, der ganze Ratschluss Gottes gepredigt werden soll. Und Jesus selbst hat gesagt, was ich euch in Finstern sage, das redet im Licht, was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern, wo wir also auch in der Bibel etwas finden, was man heutzutage vielleicht mit dem Internet vergleichen könnte. Natürlich stellen wir uns heutzutage nicht buchstäblich auf ein Dach und predigen vom Dach, auch wenn wir das tun könnten, sondern was nutzen wir stattdessen? Das Internet, um halt alles öffentlich zu sagen. Ja, das ist der Punkt. Alles, was uns Jesus im Finstern sagt, das sollen wir alles öffentlich sagen, alles ans Licht bringen. Das heißt, es gibt keine Lehre in der Bibel, die wir laut der Bibel irgendwie zurückhalten sollten. Es gibt keine einzige Lehre. Dabei laufen wir natürlich Gefahr, sozusagen, dass Leute sich davon abschrecken lassen. Nur das Problem ist, Leute, die sich abschrecken lassen von irgendeiner biblischen Lehre, sie werden auch nicht besonders offen sein für das Evangelium. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ja, jemand, der gar keine Gottesfurcht hat, der einfach sowieso biblische Lehren ablehnt, sich darüber lustig macht oder was auch immer, er wird nicht weise genug sein, auch an das Evangelium zu glauben. Aber um konkret auf deine Frage zu kommen,
Ich meine, guck dir Saulus an. Er hat die Christen verfolgt. Und er wurde von 0 auf 100 wurde er umgewandelt von Jesus. Ich denke schon, dass man, auch wenn man voll antichristlich unterwegs ist, dass man, dass Jesus, wenn Jesus wirklich eingreift, wenn Jesus dich berührt, dass du von 0 auf 100 umgewandelt werden kannst.
Ja, schau, ich verstehe, was du sagst, aber das Ding ist, die Bibel gibt einen Grund, warum Paulus oder Saulus gerettet wurde. Und er selbst schreibt, dass er es in Unwissenheit tat im Unglauben. Das heißt, er wusste gar nicht, was er da überhaupt macht. Ja, er kannte natürlich Christen als solche, aber er tat es komplett in Unwissenheit. Er wusste wahrscheinlich gar nicht wirklich, was genau der Inhalt des Evangeliums ist, der Inhalt des christlichen Glaubens ist. Er tat es in Unwissenheit. Das ist der Grund, warum er Gnade gefunden hat. Aber dann gibt es Leute, die in Römer 1 beschrieben werden, die Gott erkannt haben. Und in Römer 1 wird quasi eine Abwärtsspirale beschrieben. Ja, sie haben Gott erkannt anhand der Schöpfung und so weiter. Sie waren aber nicht dankbar, sind in nichtigen Wahn verfallen, ihre Herzen wurden verfinstert und so weiter. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, Vers 28, was ich jetzt zitieren kann, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was nicht geziemt. Das heißt, es gibt Leute, sie haben Gott in Erkenntnis. Ja, sie haben Gott erkannt. Aber sie fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Das heißt, sie wollten von Gott nichts wissen. Sie haben Gott erkannt, aber ich will von diesem Gott nichts wissen. ich hasse diesen Gott, was auch immer. Sie werden dann als Gotteshasser beschrieben. Dort gibt sie dahin in einen verworfenen Sinn. Ich weiß nicht exakt bei jedem Menschen, wo dieser Zeitpunkt ist. Ja, Gott gibt natürlich Menschen mehrere Chancen. Ja, ich kann das nicht für jeden Menschen sagen, wo genau dieser Zeitpunkt ist, wo er verworfen wird. Aber die Bibel spricht davon, dass Gott Menschen verwirft. Und in Römer 1 wird eben auch konkret auf Homosexualität eingegangen. Ja, das ist das Ding. Leute werden nicht zu Homos, oder Leute werden nicht als Homos geboren, sondern sie werden zu Homos, indem sie Gott erkannt haben. Sie haben aber Gott abgelehnt. Und dann sagt die Bibel in Römer 1, Vers 28 gleich, wie sie es nicht für gut fanden, Gottes in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und worum geht es im Kontext? Halt um unnatürliche Leidenschaften, um unnatürliche Dinge, die sie miteinander tun, die beschrieben werden in Römer Kapitel 1. Also der Grund, warum jemand überhaupt dorthin kommt, ist, weil er eben Gott erkannt hat. Das heißt, er hatte die Chance, gerettet zu werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, okay? Das ist, was die Bibel sagt, keine Frage. Gott gibt Menschen die Chancen. Aber die Menschen sind das Problem, die den Herrn ablehnen, wenn sie Gott schon erkannt haben. Saulus dagegen, er hatte Gott garantiert nicht auf eine nennenswerte Art und Weise erkannt, denn er nennt den Grund, warum er überhaupt gerettet werden konnte, warum Gott gnädig mit ihm war, weil es in Unwissenheit tat. Ja. Aber um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, was ich tue, um Menschen eben die Gnade Gottes zu bringen. Ja, wir gehen Seelengewinn. Ja, wir sind, also Deutschland Seelengewinn ist eine Seelengewinngruppe. Ja, jetzt sagt der Name schon, Deutschland Seelengewinn. Das ist unser Ziel, Menschen zu retten natürlich. Und das ist etwas, was uns als Baptisten auszeichnet, dass wir konfrontativ Seelengewinn gehen. Was ich damit meine mit konfrontativ ist, wir laden nicht jemanden ein und, keine Ahnung, spielen dann erstmal ein paar Brettspiele mit ihm und versuchen eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und das dauert dann ein Jahr und dann sagen wir vielleicht einmal, Jesus liebt dich, sondern wir konfrontieren Menschen direkt mit dem Evangelium. Wir gehen auf Menschen auf der Straße zu oder von Haus zu Haus. Ja, hier natürlich besonders als Kirche, Faith Road Baptist Church, machen wir das täglich. Es gibt jeden Tag eine Seelengewinnzeit hier, wo wir von Tür zu Tür gehen und Menschen.
Er ladet erstmal Leute ein und wartet erstmal gefühlt ein Jahr und bis er dann zum, ja, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, kommt.
Und schau, hier ist das Ding. Letzten
Ja.
Endes ist es mir egal, wie jemand gerettet wird. Wenn er gerettet wird, okay, Amen, preis den Herrn dafür. Aber es gibt eine bessere Methode, und zwar Menschen ganz einfach das Evangelium zu erklären und zu sagen, also wenn die auf der Straße auf jemanden zugehen, hey, ich heiße Anselm, wir verteilen hier christliche Flyer. Bist du Christ? Gehst du irgendwo zur Kirche? Ja, ich bin evangelisch. Okay, super, aber viel wichtiger als zur Kirche zu gehen, würdest du heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Na, nee, nicht wirklich. Okay, kein Problem. Aber die Bibel sagt, dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben haben. Kann ich dir ein paar Verse dazu zeigen? Ja, gerne, ich habe ein paar Minuten Zeit. Und dann einfach das Evangelium erklären. Erklären, okay, jeder Mensch ist ein Sünder, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Daher haben wir es verdient, zur Hölle zu fahren. Offenbarung Kapitel 21, Vers 8. Sogar alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Aber hier ist das Ding. Gott liebt dich, nicht wahr? Also Gott will nicht, dass du zur Hölle fährst. Und dann kommen wir eben zum Evangelium. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist auferstanden. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Laut der Bibel ist alles, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, ganz einfach an Jesus Christus zu glauben. Das heißt, auf Jesus zu vertrauen, dass er uns in den Himmel aufnimmt. Ganz einfach aufgrund seines Todes am Kreuz und seiner Auferstehung. Durch diese Taten hat er für unsere Sünden bezahlt. Und wir müssen nicht zur Hölle fahren, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir bekommen das Geschenk des ewigen Lebens. Also wir gehen konfrontativ Seelengewinn. Konfrontativ in dem Sinne, dass wir Menschen direkt mit dem Evangelium konfrontieren und nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist etwas, was uns als Baptisten auszeichnet, besonders hier in den USA. Ein berühmter Prediger, Pastor, ehemaliger, der mittlerweile gestorben ist, Jack Hiles, er hat diesen Begriff Soul Winning, Seelengewinn, wirklich geprägt. Ist natürlich aber auch ein biblischer Begriff, denn die Bibel spricht davon in Sprüche 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen, daher kommt das. Und das ist sogar ein bisschen nach Deutschland übergeschwappt, was Jack Hiles so geprägt hat, und zwar The Romans Road, die Römerstraße. Diesen Begriff gibt es auch im Deutschen, habe ich schon mal gehört. Das ist ganz einfach die Art und Weise, wie er eben Verse aus dem Römerbrief genutzt hat, um effektiv das Evangelium zu predigen. Und wir nutzen ungefähr diese Taktik, diese Methodik. mit ein paar anderen Versen. Letzten Endes kann man natürlich etliche Verse der Bibel nutzen. Ich sage nicht, dass man bestimmte Verse nutzen muss. Man kann auch mit dem Alten Testament rein theoretisch das Evangelium predigen, weil alle Propheten von ihm Zeugnis ablegen, dass durch den Glauben jeder gerettet wird, sagt die Bibel ungefähr. Genau, alles, was uns auszeichnet als Baptisten, das, was wir tun, um Menschen mit Gottes Gnade zu konfrontieren. Und Seelengewinn ist wirklich das Wichtigste, denn wozu sind wir hier sonst auf der Erde als Christen, wenn nicht, um Menschen zu retten? Denn weißt du, dann könnte ich auch genauso gut einfach Tschüss sagen und in den Himmel gehen. Wozu bin ich dann hier?
Wie kann man sich einen baptistischen Gottesdienst vorstellen, vom Ablauf her zunächst? Willst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, gerne. Also, um nochmal ganz zurückzugehen, du hattest die Frage gestellt, was ist Baptisten, ist Denomination und so, haben wir darüber geredet. Was Baptisten auszeichnet, ist ganz einfach der Glaube an die Bibel, im Grunde genommen letzten Endes. Natürlich, was für uns als Baptisten besonders wichtig ist, ist die Gläubigen-Taufe, Errettung aus Gnade durch den Glauben, Heilssicherheit, dass wir das ewige Leben nicht verlieren können. Und weil wir als Baptisten eben die Bibel als Grundlage haben und nicht irgendeine kirchliche Tradition, irgendwie katholische Tradition, den katholischen Katechismus oder irgendein protestantisches Glaubensbekenntnis, sondern weil wir die Bibel als Grundlage haben, muss ich dir offen sagen, es gibt nicht den baptistischen Gottesdienst, weil die Bibel wenig, sehr wenig Vorgaben gibt, wie ein Gottesdienst überhaupt abzulaufen hat. Und das ist vielleicht verwunderlich. Aber das muss man sich erstmal vor Augen halten. Okay, die Bibel gibt sehr wenig Vorgaben, konkrete Vorgaben darüber, wann etwas stattzufinden hat im Gottesdienst. Konkret, wie lang eine Predigt gehen soll, dies und das, wie sollen die Stühle aufgestellt sein oder sowas. Sowas beschreibt die Bibel nicht. Typischerweise aber gibt es folgende Elemente in einem baptistischen Gottesdienst. Es geht mit Gesang los, ja. Dann gibt es eine Lesung und das sind biblische Elemente. Das sind Dinge, die wir konkret in der Bibel finden. Die Bibel fordert uns auf, es ist ein Gebot, dass wir Psalmen singen, dass wir geistliche Lieder singen. Und die Bibel erwähnt auch die Lesung. Also es wird ein Kapitel gelesen und dann findet die Predigt statt. Und danach der Predigt wird vielleicht noch ein Lied gesungen. Das ist ein relativ typischer, normaler Gottesdienst in einer Baptistenkirche. Aber wie gesagt, ich kann nicht für alle Baptistenkirchen sprechen, weil wir keine Denomination sind. Es gibt zwar Denominationen wie die EFG, Baptisten, die sich als Baptisten bezeichnen, aber eigentlich, was uns als Baptisten auszeichnet, ist die Unabhängigkeit. Wir haben unabhängige Ortsgemeinden. Jede Gemeinde für sich ist der Leib Christi. Wir glauben nicht an eine universelle Kirche. Denn Kirche bedeutet Versammlung. Und ich bin nicht mit allen Christen weltweit versammelt. Ich bin nur mit den Christen in meiner Kirche versammelt, in meiner Ortsgemeinde. Jede Ortsgemeinde für sich ist der Leib Christi. Und ein baptistischer Gottesdienst, ich denke, allgemein gesprochen, im Durchschnitt ist nüchterner, als man das von vielen anderen Freikirchen kennt,
Wie meinst
wo viel laute, modernere Musik gespielt wird, wo viel sich mehr darum gekümmert wird, wie der Gottesdienst aussieht, mit coolen Lichtern, mit dies und das. Es ist weniger Show, es ist einfach ein bisschen nüchterner. Ich denke, das ist, was im Durchschnitt baptistische Gottesdienste auch unterscheidet.
genau, du hast auch gesagt, dass ihr mehr abhängig seid, unabhängig seid. Als ihr die Gemeinde gegründet habt, habt ihr dazu, ihr habt euch auch bestimmt Gedanken dazu gemacht, dass ihr dann sagt, ey, wir möchten unabhängig gehen und unabhängig Gemeinde gründen. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, warum ihr gesagt habt, unabhängig und weg von den anderen ja, Verbünden?
Ja, also was ich mit unabhängig meine, ist, dass wir, also zum einen unsere Kirche, in die ich gehe, Faith Word Baptist Church, wir sind unabhängig in dem Sinne, dass wir nicht zu einer Denomination gehören. Das heißt, wir haben einen Pastor, Pastor Anderson, und über unseren Pastor ist dann nicht nochmal irgendwie eine andere Organisation oder irgendwie ein Ältestenrat, der über ihn entscheiden kann, sondern er hat Gott über sich, er hat Jesus Christus über sich. Natürlich ist Jesus Christus der Hirte, der Oberhirte, aber dann gibt es sozusagen den Unterhirten, den Pastor einer Gemeinde. Und das ist ein wichtiges Prinzip, denn was man ganz einfach sieht in Denominationen allgemein oder auch in der katholischen Kirche ist, dass die einzelnen Ortsgemeinden natürlich mehr oder weniger der Denomination folgen. Das heißt, ist die Denomination schlecht, dann werden auch die Ortsgemeinden schlecht, weil sie in dieser Denomination sind. Und natürlich muss man da an einem Strang ziehen, logischerweise. Die katholische Kirche, noch schlimmer, lässt sich unmöglich reformieren, denn sie sehen sich als eine große Kirche weltweit. Ja, sie gehören alle zusammen, so sehen sie sich. Lässt sich unmöglich reformieren daher. Es braucht unabhängige Gemeinden aus dem ganz einfachen Grund. Wenn eine Gemeinde schlecht wird, eine unabhängige Gemeinde, dann kann ich in eine andere unabhängige Gemeinde gehen, die mit dieser anderen schlechten Gemeinde nichts zu tun hat. Und die Gemeinde ist gut. Und da besteht weniger die Gefahr, dass diese Gemeinde dann auch denselben Bach runtergeht wie die andere Gemeinde. Das heißt, ich habe eine größere Auswahl und kann schauen, okay, diese Gemeinde ist leider schlecht geworden, das ist ein neuer Pastor gekommen, was auch immer, hat viele schlechte Irrlehren mit reingebracht. Ich kann in eine andere unabhängige Gemeinde gehen und muss nicht die Furcht haben, okay, diese Gemeinde wird dann auch schlecht, weil sie in derselben Denomination ist.
Ich glaube,
Verstehst du, was ich meine? Das Prinzip.
ja, aber ich glaube, dass je nachdem, ne, wenn ich jetzt irgendwo schlechte Erfahrungen sammle, jetzt ich persönlich als Beispiel in einer Gemeinde, die in einem Bund ist zum Beispiel, und dann sage ich, hey, okay, hier habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln geistlich, dann gucke ich trotzdem in einer anderen Gemeinde, ob ich da vielleicht mich weiterentwickeln kann, die aber trotzdem auch, ich sage jetzt mal, abhängig ist. Weil ich finde, das ist sehr selten eher, also jetzt da, wo ich jetzt Erfahrungen gesammelt habe oder wo ich jetzt war, es ist eher selten, unabhängige Gemeinden zu finden. Ich kenne eine Gemeinde, die unabhängig ist, die ist aber auch sehr, sehr gut, was Bible Study angeht und auch Gottes Wort vertiefen angeht. Aber das ist jetzt eine, die ich kenne und ansonsten, da wo ich jetzt immer war, es waren jetzt auch nicht so viele, aber die waren alle in einem Bund.
Ja, schau, ich meine, es ist in Deutschland durchaus eine andere Situation als in den
Ja.
USA. Es ist viel typischer hier, dass es hunderte unabhängige Baptistengemeinden gibt, sogenannte IFB, also Independent Fundamental Baptist. Hunderte, teils in einer Stadt spreche ich davon, ja. Ganz USA sind abertausende unabhängige Gemeinden. Es ist eine durchaus andere Situation als in Deutschland. Natürlich, guck mal, würde ich in Deutschland eine Gemeinde finden, die in einer Denomination ist, die aber trotzdem deutlich besser ist als irgendeine andere unabhängige Gemeinde, dann würde ich wahrscheinlich ganz einfach in die Gemeinde gehen, die besser ist, auch wenn sie in einer Denomination ist. Ich sage nicht, dass wir in eine unabhängige Gemeinde gehen müssen. Ich sage einfach nur, dass es allgemein das bessere Prinzip ist. Ja. Und dass wir so etwas wie Denominationen in der Bibel ganz einfach nicht finden. So, das finden wir nicht.
Ja.
Ich denke, dass ganz einfach die Gefahr besteht. Beispielsweise, es gibt gute Southern Baptist Churches. Ja, Southern Baptist, das ist eine baptistisch gesinnte Denomination in den Vereinigten Staaten. Es gibt bestimmt vereinzelt noch gute Southern Baptist Churches. Aber die meisten sind nicht mehr gut. Sie sind schlechter geworden und sie werden immer schlechter. Es gibt viele unbiblische Lehren. Jetzt werden auch Frauen ordiniert als Pastoren und so weiter. Und man
Bei
sieht
euch
einfach, wie
jetzt?
die würde.
Bei euch jetzt, da wo du jetzt bist, habt ihr Frauen
Nee,
ordentlich.
ich spreche von der Southern Baptist Denomination. Wir sind nicht in der Southern Baptist Denomination. Wir sind nicht Teil davon. Ich sage aber, dass es diese Denomination gibt und die ist
Ja.
ein gutes Beispiel dafür, wie Schritt für Schritt Denominationen schlechter werden und damit auch an ihre Mitgliederkirchen mit sich
Ja.
ziehen. Ist das Ding. Genauso wie Menschen alt werden und sterben, ist es auch mit Kirchen. Sie werden alt und sie sterben irgendwann aus. Ich meine, es gibt keine einzige Gemeinde aus der Bibel, die heutzutage noch existiert. Sie sind alle irgendwann gestorben. Sie sind wahrscheinlich alle irgendwann schlecht geworden. Das ist der Lauf der Dinge. So ist das in dieser Welt. Ja. Das gute Prinzip ist bei unabhängigen Gemeinden, okay, wird die eine Gemeinde schlecht, dann heißt das nicht, dass die andere Gemeinde auch automatisch schlecht wird. Aber diese Gefahr besteht leider in jeder Denomination. Denn letzten Endes folgt man natürlich der Denomination. Mehr oder weniger abhängig von der Denomination, wie strikt die organisiert ist. Aber das ist das Problem, es ist kein biblisches Prinzip. Aber hier ist das Ding. Würde ich in Deutschland eine sehr gute, sozusagen abhängige Gemeinde finden, die besser ist als eine unabhängige Gemeinde in meiner Region, dann würde ich in die bessere Gemeinde gehen. ja, wo die Lehre biblischer ist, wo ich daher besser im Glauben wachsen kann.
Die ja, baptistische, ich sage jetzt mal Gemeinde, Kirche ist auch dafür bekannt, dass sie nicht tanzen dürfen, singen dürfen. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist es bei euch im Gottesdienst? Tanzt ihr, singt ihr? Du hast auch gesagt, dass ihr Psalmen vorliest oder singt. Kannst du uns auch da zu diesem, na, ich sag jetzt mal, wo, ach, zu diesem ja, klischeehaften, ich sag jetzt mal,
Ja, du sagst es schon, es ist Klischee, genau. Es ist ganz einfach ein Klischee, das nicht stimmt, denn ich habe bisher keine einzige Kirche kennengelernt, wo nicht gesungen wird, wo das irgendwie verpönt ist. Bestimmt gibt es solche Gemeinden, aber das ist nichts typisch Baptistisches. Wie gesagt, Baptisten ist einfach eine Sammelbezeichnung. Wir sehen uns in einer Linie von Gläubigen, die nie Teil der katholischen Kirche waren, die ganz einfach an die Bibel glauben, die sagen, die Bibel ist der Boss und nicht irgendeine Denomination. Nicht die katholische Kirche, nicht der Papst. Und die Bibel sagt eindeutig, dass wir geistliche Lieder singen sollen, dass wir Psalmen singen sollen und so weiter. Also das ist ein klares Gebot und ich kenne keine einzige Baptistenkirche, wo nicht gesungen wird. Also bei uns im Gottesdienst werden natürlich Hymnen gesungen, geistliche Lieder. Einige Leute von unserer Gemeinde oder von befreundeten Kirchen, sie haben Psalmen 1:1 den Text vertont. Also wir singen auch Psalmen, wie es die Bibel sagt. Das ist etwas, was leider verloren gegangen ist, dass wenig Psalmen direkt aus der Bibel gesungen werden. Aber das ist ein Gebot. Die Bibel sagt, dass wir Psalmen singen sollen, ganz klar. Was Tanzen angeht, also Tanzen ist auf jeden Fall nicht verboten in der Bibel irgendwo.
Ich meine,
Aber wir tanzen
das ist
natürlich nicht.
ja biblisch. König David hat ja auch für den Herrn getanzt. Also, ne?
Ja, also woher das kommt, dieses, oh, Christen dürfen nicht tanzen, keine Ahnung, ich finde das nicht in der Bibel. Aber wir tanzen nicht im Gottesdienst. Und das ist nicht etwas, was in der Bibel steht, du darfst nicht im Gottesdienst tanzen, sondern das Prinzip ist ganz einfach, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja, es soll alles geordnet stattfinden im Gottesdienst. Und wenn wir anfangen zu tanzen im Gottesdienst, logischerweise sorgt das natürlich für ein bisschen Chaos. Und es ist einfach ein gutes Prinzip, ein biblisches Prinzip. Hey, wir wollen Ordnung haben, wir wollen Ruhe in der Gemeinde haben. Und Leute, die nicht tanzen können, für die das unangenehm ist, sie werden sich denken, oh, was geht jetzt hier ab? Ich würde genauso denken. Was ist das? Und ich würde nicht mehr gerne in diese Gemeinde gehen. Dagegen, wenn man die Dinge ein bisschen nüchterner hält, ein bisschen basic hält und nicht irgendwie tanzt und so, auch wenn man sagen könnte, ja gut, aber es ist nicht verboten in der Bibel. Okay, natürlich kann man das sagen, aber hier ist das Ding. Es führt früher oder später natürlich zu Chaos und Leute werden sich komisch fühlen, werden nicht mehr zum Gottesdienst kommen wollen, weil es komisch ist, irgendwie, wenn dann jeder für sich irgendwie tanzt im Gottesdienst. Chaos.
Gar nicht
Und
für
wir wollen
sich,
das einfach in Ordnung der Gemeinde.
Entschuldigung, gar nicht für sich, sondern im Lobpreis. Oder stell dir vor, der Heilige Geist trifft dich im Lobpreis, ne, weil ihr so mittendrin seid im Lobpreis und der Heilige Geist berührt dich und dann fängst du an zu tanzen, ohne darauf zu achten, wer um dich herum überhaupt ist. Und das kann ja passieren, wenn der Heilige Geist einen wirklich überführt. Weißt du, das meine ich. Und also für mich persönlich würde mir denken, hey, ist der Heilige Geist, lass sie machen, was sie wollen. Und auch umgekehrt, wenn mir das mal passieren würde. Ja, mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass der Heilige Geist mich jetzt während des Lobpreises so berührt hat, dass ich anfange zu tanzen. Ich kenne das zum Beispiel mit, wenn man also plötzlich anfängt zu lachen, so eine Lachsalbung, sowas hatte ich mal, so von 0 auf 100 einige Male. Aber jetzt so mit Tanzen, das hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Was sind denn die, ja, so Glaubensgrundsätze? Glaubt ihr an, also die Dreieinigkeit?
Ja, also die wichtigsten Grundsätze und was Baptisten wirklich auszeichnet, weshalb ich den Namen Baptisten mag, auch wenn sich niemand so nennen muss, natürlich, ist ganz einfach, wir glauben an Errettung aus Gnade durch den Glauben, dass man sein Heil nicht verlieren kann. Einmal gerettet, immer gerettet. Dass nur Gläubige getauft werden sollten. Ja, also bei Baptisten kann man Gott sei Dank davon ausgehen, okay, es gibt ein paar grundlegende biblische Lehren, da weiß ich, woran ich bin. Deshalb mag ich den Namen. Und wir glauben natürlich auch, wie du meinst, an die Dreieinigkeit. Was ist die Dreieinigkeit? Ich meine damit die sogenannte orthodoxe Dreieinigkeit. Das hat nichts mit der orthodoxen Kirche zu tun, sondern orthodox im Sinne von die rechte Lehre, die richtige Lehre. Also die traditionelle Dreieinigkeit, wie es in der Bibel gelehrt wird, dass es nur einen Gott gibt, der aber ewig in drei verschiedenen Personen existiert. Das heißt, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die drei Personen sind gleich in dem Sinne, dass sie gleichermaßen Gott sind. Das heißt, der Sohn, nur weil er sich dem Vater ordnet, ist nicht deswegen weniger Gott, sondern er ist genauso Gott. Ja, es gibt nur einen Gott in drei Personen. Die Bibel sagt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Also der Vater hat sich nicht selbst gesandt, sondern er hat den Sohn gesandt. Das heißt, der Vater ist eine separate Person von dem Sohn. Ja, es sind zwei verschiedene Personen, aber dennoch gibt es nur einen Gott, der ewig in drei verschiedenen Personen existiert. Und wir glauben natürlich auch an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, dem Heiligen Geist werden auch persönliche Eigenschaften zugeschrieben. Denn die Bibel spricht davon, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Also man kann den Heiligen Geist auch korrekterweise als Person bezeichnen. Bezeichnung Person ist eine biblische Bezeichnung. Genau, also wir lehnen strikt sogenannte Oneness ab oder Modalismus. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Es ist eine Irrlehre, die besagt, dass Gott nicht nur ein Gott ist, sondern dass er auch nur eine Person ist, die sich verschieden zeigt. Mal als Vater zeigt, mal als Sohn zeigt, mal als Heiliger Geist zeigt. Nein, es gibt immer zu allen Zeiten drei verschiedene Personen. Ja. Als Jesus im Garten gebetet hat, hat er nicht zu sich selbst gebetet, sondern er hat zum Vater gebetet. Ja. Als wenn Jesus sich dem Vater unterordnet, ordnet er sich nicht selbst unter, sondern er ordnet sich dem Vater unter, einer anderen Person. Aber die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 7, ich muss den Vers kurz nachschlagen, irgendwie ist er mir gerade entfallen. Denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins, genau. Also der Vater, das Wort, sprich der Sohn, der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Nur ein Gott in drei Personen.
Ich habe noch eine Frage zu dem, du hast ja auch gesagt, einmal gerettet und
Immer
immer
gerettet.
gerettet, aber man kann doch auch als Christ fallen.
Ja, man kann fallen, aber die Frage ist, was du darunter verstehst. Was verstehst du darunter?
Oh, das kann jetzt ich, nee, das Beispiel, kurzes Beispiel, Kanye West, er macht ein Album, christliches Album, lobt Gott, bekehrt sich und dann von heute auf morgen kann man so sagen, Ehe kaputt, er stellt seine Freundin, er präsentiert seine Freundin, ich sage jetzt mal unbekleidet, vor der versammelten Welt. So sieht ein gefallener Christ aus. Und
Ich denke, so sieht jemand aus, der nie an Jesus Christus geglaubt hat. Denn Kanye West, auch als er angeblich Christ war, war er ein totaler Lästerer. Er hat nicht an den Herrn geglaubt. Und die Bibel spricht von Leuten, die zwar behaupten, sie seien Christen, aber Jesus sagt zu ihnen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und der
aber Gott.
Grund, warum Jesus sie nie gekannt hat, ist, weil sie sich auf ihre Werke verlassen.
Nee, ich glaube nicht, dass es von Ihnen eine Show war. Gott schaut aufs Herz. Nur, also ich glaube wirklich daran, ich glaube nicht daran, dass wenn man einmal gerettet ist, dass man immer gerettet ist, weil man fallen kann. Weil man fallen kann. Und deswegen gerettet im Sinne von, wenn du dich auch dran hältst. Mit Gott zu gehen, mit Jesus weiterzugehen, dann bist du natürlich weiter gerettet. Aber wenn du so weit fällst, dass du wieder mit der Welt gehst, dann kannst du nicht von Gott erwarten, wenn er heute kommt, dass du mit ihm gehst. Deswegen glaube ich, dass nicht dieses einmal gerettet, immer gerettet, weil man immer fallen kann.
Also die Bibel spricht natürlich davon, dass man fallen kann im Sinne von, dass man zurückfällt in alte Verhaltensweisen, dass man Sünden begeht. Aber hier ist das Ding, was muss man tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, an Jesus Christus zu glauben, das heißt, auf ihn zu vertrauen. Sobald man das tut, sagt die Bibel, hat man ewiges Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat ewiges Leben. Das heißt, nicht wird bekommen, vielleicht, wenn du dich gut genug verhältst bis an das Ende des Lebens, sondern du hast in dem Moment, in dem du an Jesus Christus glaubst, ewiges Leben. Wie lange dauert ewig? Es ist ohne Ende. Das heißt, würde jemand heute an Jesus glauben, ja, bekommt das Geschenk des ewigen Lebens. Und dann 50 Jahre später begeht er eine furchtbare Sünde, wird kriminell, was auch immer. Und Jesus würde ihm rein theoretisch das ewige Leben wegnehmen. Dann war es von vornherein nicht ewig, denn dann hört es ja wieder auf. Dann war es nicht ewig. Das würde Gott zu einem Lügner machen. Ja, denn Jesus selbst hat versprochen, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Aber das Ding ist, Gott kann nicht lügen. Titus 1, Vers 2 sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott kann nicht lügen. Das heißt, er kann sein Versprechen nicht brechen. Er hat uns ewiges Leben versprochen, er kann es nicht brechen.
Ja.
Daher, wenn man einmal gerettet ist, ist man immer gerettet. Außerdem sagt Jesus in Johannes Kapitel 10, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also das Bild, das die Bibel gibt, ist, dass jemand, der an Jesus glaubt, in der Hand des Vaters ist. Der Vater hält ihn fest. Und Jesus sagt, dass mein Vater größer ist als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das heißt, der Vater ist stärker. Er ist größer als alle. Wenn Gott, der Vater, dich hält, dann kannst du dich nicht wieder losreißen. Nun, hier ist das Ding. Was ist der wahre Test, ob jemand, der sich als Christ bezeichnet, aber offensichtlich extrem weltlich lebt, ob er gerettet ist? Ja, sollte man irgendwie Zweifel haben, so, warte mal, so wie der lebt oder so? Nun, das ist erstens eine blöde Frage, denn was musst du tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, auch wenn du ein super gottloses Leben lebst, aber du glaubst an Jesus Christus, laut der Bibel, bist du gerettet. Und die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, auch jemand, der gar keine guten Werke tut, aber er glaubt an den, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.
Ja,
Okay, aber sollte man trotzdem irgendwie Zweifel haben, ich will nur ganz kurz diesen Punkt fertig bringen. Sollte man trotzdem irgendwie Zweifel haben, warte mal, ist derjenige wirklich gerettet? Der scheint sich gar nicht dafür zu interessieren, was die Bibel sagt oder so, wenn es um sein tatsächliches alltägliches Leben geht. Okay, hier ist der wahre Test. Wird diese Person, die sich als Christ bezeichnet und weltlich lebt, wird sie irgendwie vom Herrn gezüchtigt? Sieht man offensichtlich, dass diese Person, die ein extrem gottloses Leben lebt, dass sie irgendwie vom Herrn gezüchtigt wird? Dass ihr etwas Schlimmes widerfährt im Leben? Sollte das nicht der Fall sein, sollte sie weiterleben können und sündigen können ohne Konsequenzen, dann ist die Person nicht gerettet. Natürlich sage ich nicht, dass wir wirklich diesen Test durchführen sollten unbedingt, denn wir kennen nicht wirklich das Leben von anderen bis ins kleinste Detail, okay. Aber ich sage nur, der wahre Test, ja, ob jemand, der sich als Christ bezeichnet, extrem weltlich lebt, ob der gerettet ist, die entscheidende Frage ist, wird derjenige vom Herrn gezüchtigt oder nicht? Denn die Bibel sagt, den der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, so seid ihr ja unecht oder Bastarde, sagt die Bibel in der Lutherbibel beispielsweise, und keine Söhne. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin Christ, und kann ohne Konsequenzen einfach so in Sünde weiterleben. Keine Konsequenzen, genauso wie alle anderen Gottlosen, ist derjenige nicht gerettet. Denn wäre er gerettet, dann würde Gott ihn züchtigen. Und hier ist das Ding. Die Bibel spricht von Leuten, die sagen, sie sind Christen, aber sie kommen nicht in den Himmel. Und zwar sagt die Bibel in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird dann das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Hier ist das Ding: Die Leute, die sagen, ich bin Christ, ja, und Herr, warum lässt du uns nicht rein? So nach dem Motto: Die Leute, zu denen sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Also es ist nicht so, dass Jesus sie mal gekannt hatte und dann sind sie gefallen und haben ihre Rettung verloren. Nein. Sondern Jesus hat sie nie gekannt, sprich, sie waren nie gerettet. Warum waren sie nie gerettet? Was ist der Grund, warum sie in den Himmel kommen wollen? Sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Also mit keinem Wort erwähnen sie, Herr, wir haben an dich geglaubt. Wir haben an dich geglaubt, dass du für unsere Sünden gestorben und auferstanden bist. Du musst uns in den Himmel lassen. Sie berufen sich auf ihre Werke, auf ihre Wundertaten, die sie getan haben. Darauf berufen sie sich. Das heißt, sie haben nie an Jesus Christus geglaubt, auf ihn vertraut, sondern auf sich selbst vertraut. Haben wir nicht dies getan? Haben wir nicht das getan? Jetzt ist die Frage, was ist der Wille des Vaters? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das steht in Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an mich glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also das Versprechen Jesu Christi ist, wer an ihn glaubt, ja, das ist der Wille des Vaters, an Jesus zu glauben. Wer das tut, der wird auferweckt werden am letzten Tag. Diese Leute, sie haben nicht den Willen des Vaters getan, das heißt, sie haben nicht an Jesus geglaubt. Und die Bibel sagt eindeutig, dass der Herr diejenigen kennt, die auf ihn trauen, die auf ihn vertrauen. Aber Jesus sagt zu diesen Leuten, ich habe euch nie gekannt. Und Kanye West, der Typ war nie gerettet. So einfach ist das. Schau, einmal gerettet, immer gerettet, bedeutet nicht, dass jemand, der behauptet, Christ zu sein und dann Atheist wird, dass der dann immer noch gerettet ist oder irgendwas. Nein, weißt du, was ich sagen würde? Er war nie gerettet. Denn jemand, der gerettet ist, weißt du, was der hat? Der hat den Heiligen Geist.
Nein,
Und die Bibel sagt,
das würde ich
dass
nicht
wir.
sagen. Gott schaut aufs Herz, weißt du, das würde ich nicht unbedingt sagen, dass er nie gerettet war. Ich glaube schon, dass er gerettet war.
Ja, aber hier ist das Ding, wäre er gerettet gewesen, schau, dann hätte er den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind auf den Tag der Erlösung. Damit ist der Tag gemeint, wenn wir entweder leibhaftig auferweckt werden oder Jesus wiederkommt und wir noch im Leben sind. Also bis zum Schluss werden wir als Christen mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. Der Heilige Geist wird uns an alle Wahrheit leiten, okay? Also jemand, der tatsächlich gerettet ist, den Heiligen Geist hat, er wird nicht sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, ich bin Atheist oder was auch immer. Wird nicht passieren.
Das
Okay.
ist passiert, in der Vergangenheit ist es passiert. Und schau mal, wie viele Gottes Männer Ehebruch begangen haben, weißt du? Und das, wie du das gerade
Ja,
beschrieben
zum Beispiel David, aber weißt du was? David hat seine Errettung nicht verloren. Weißt du, was er verloren hat? Er hat die Freude an Gottes Heil verloren. Die Bibel spricht eindeutig davon. Er sagt ungefähr so etwas. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil oder so etwas. Also, was ist passiert, als er so schwer gesündigt hat gegen den Herrn? Er hat nicht seine Errettung verloren, sondern er hat die Freude an der Errettung verloren. Er hat die Freude am Herrn verloren. Das ist, was man verliert, nicht die Errettung. Und glaub mir, hättest du Kanye West gefragt, was man tun muss, um hier hinzukommen, er hätte dir die falsche Antwort gegeben. All diese Stars, die sagen, ich bin Christ, dies und das. Schau, zu sagen, ich liebe Jesus, das ist kein klares Zeugnis von Errettung. Alle möglichen Leute sagen das, die aber nicht gerettet sind. Hier ist das Problem. Könnte man seine Errettung verlieren, dann müsstest du etwas entweder tun oder
Ja.
lassen, um die Errettung zu behalten. Das heißt, dann hängt deine Errettung letztendlich von dir ab, dass du irgendwie keine zu schwere Sünde begehst, dass du oder dieses oder jenes tust, um gerettet zu bleiben. Damit ist das Werksgerechtigkeit und deine Errettung hängt dann damit von dir ab. Aber die Bibel macht eindeutig klar, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben.
Ich meine, wir
Und
sollen
schau.
einen Unterschied machen zwischen, es soll ja auch ein Unterschied da sein zwischen Menschen, die Gott angenommen haben und die Menschen, die in der Welt leben. Da soll ein Unterschied zu sehen sein und auch selbst hinter verschlossenen Türen, weil man muss wirklich aufpassen, so wie du das beschrieben hast, könnte man denken, ah, ich kann jetzt heute Gott annehmen und dann gehe ich trotzdem machen, was ich will. Aber es muss trotzdem ein Unterschied zu sehen sein zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Sonst
Ja,
macht
es gibt
es
einen
auch keinen Sinn.
Unterschied zwischen, es gibt einen Unterschied zwischen soll und Realität. Ja, natürlich sollte ein Unterschied da sein, aber die Realität ist, dass nicht immer ein Unterschied da ist.
Das liegt dann an uns selber. Dann. Naja, das liegt ja dann an uns selber, wie du es auch gerade beschrieben hast. Gibt es eine bestimmte Kleiderordnung während des Gottesdienstes zwischen Mann und Frau? Kannst du uns da ein bisschen zum Gottesdienst auch was zu sagen, zum baptistischen Gottesdienst?
Ja, also es gibt keine Kleiderordnung bei uns in der Kirche, in dem Sinne von, wenn du so hier reinkommst, dann kannst du wieder gehen oder so. Es gibt keinen Dresscode. Sondern wenn jemand in verlotterter Kleidung reinkommt, hat er natürlich auch das Recht, hier reinzukommen. Und die Bibel spricht davon im Jakobusbrief, dass wir nicht jemanden, der in schöner Kleidung reinkommt, dass wir ihn bevorzugen sollten oder so. Sprich, es gibt auch Leute, die kommen in Gottesdienst mit heruntergekommener Kleidung, mit dreckiger Kleidung. Ja, und natürlich haben die genauso ein Recht, im Gottesdienst zu sein. Aber aufgrund der Bibel glauben wir natürlich, dass es einen Unterschied geben sollte, wie sich Männer und wie sich Frauen kleiden. Ja, ob das dann von jedem Einzelnen umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Sache. Wie gesagt, die Bibel gibt für den Gottesdienst keine Kleiderordnung als solche vor. Sowas haben wir hier nicht. Auch wenn ich glaube, dass man sich ordentlich anziehen sollte. Ich meine, natürlich kann man auch sein eigenes Verhalten dadurch ändern, wie man sich kleidet. Wenn ich mich ordentlich anziehe, dann verhalte ich mich automatisch anders. Verhalte mich ernsthafter. Und wir sollten den Gottesdienst natürlich ernst nehmen. Ja. Aber die Bibel sagt, dass ein Mann keine Frauenkleider anziehen soll und dass eine Frau keine Männersachen auf sich haben soll. Also natürlich sagt die Bibel, dass es eindeutig einen Unterschied gibt zwischen Männer- und Frauenkleidung. Und wenn es diesen Unterschied nicht gäbe, wenn es so etwas gar nicht gäbe wie Männerkleidung, Frauenkleidung, dann würde die Bibel auch nicht sagen, dass jeder, der so etwas tut, also als Mann Frauenkleidung zum Beispiel anziehen, dass jeder, der so etwas tut, ein Greuel ist für den Herrn. Also nicht die Sünde an sich, sondern die Person, die das tut, ist ein Greuel für Gott. Und was verstehen wir darunter? Männerkleidung, Frauenkleidung. Nun, Hosen für Männer, Kleider und Röcke für Frauen. Ganz einfach. Und ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist, weil hier ist das Ding, Leute behaupten, ja, aber es gibt ja auch weibliche Hosen, es gibt ja auch
Ja.
Frauenhosen oder so.
Also ich trage Hosen. Ich
Ja,
trage auch
aber hier ist das
Kleider.
Problem an der Sache. Männer heutzutage ziehen auch eng anliegende Jeans an.
Ja, das geht
Wo
auf
ist da der
keinen
Unterschied?
Fall.
Ja, dann gibt es immer noch einen Unterschied bei dem Schnitt. Aber ich hab ein gutes Beispiel dafür. Und zwar, ich war früher in der Brüdergemeinde, als ich noch in Deutschland war. Und da gab es so eine Jugendkonferenz, die wurde live gestreamt zu Corona und die haben wir geschaut. Und keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, aber in dieser Konferenz, so als kurzes Zwischenspiel, was auch immer, haben die dann Kleidertausch gemacht. Was erstens eine super gottlose Idee ist. Ich frage mich, Alter, wie kommen wir auf so eine Idee? Hey, wir sind Christen, lass uns Kleidertausch machen, wo die Bibel eindeutig sagt, dass jeder, der so etwas tut, dem Herrn ein Greuel ist. Wow, tolle Idee erstens. Aber mal davon abgesehen, dann haben die beiden Moderatoren ihre Anziehsachen getauscht, dann kamen die wieder raus. Ich habe mir so gedacht, warte mal, wo ist hier der Unterschied eigentlich? Es hat so eindeutig jedem Zuschauer aufgezeigt, dass bei moderner Kleidung, angeblicher Frauenkleidung und Männerkleidung, so gut wie kein Unterschied ist. Und bei biblischen Geboten muss man sich immer die Frage stellen, was ist der Geist dieses Gebotes? Ja, denn die Bibel sagt nicht, was konkret irgendwie ein weiblicher Schnitt ist oder ein männlicher Schnitt ist oder konkret, wie viel Zentimeter die Haare lang sein müssen bei Frauen oder irgend sowas. Also die Bibel gibt so etwas nicht vor. Warum? Was ist der Gedanke hinter diesen Geboten? Dass es einen offensichtlichen, klaren Unterschied gibt. Männlein, Weiblein. Okay, da weiß ich Bescheid. Und ich kann aus einer großen Entfernung sehen, okay, das ist eine Frau, das ist ein Mann. Gott will einen klaren Unterschied haben. Ansonsten würde es diese Gebote nicht geben. Denn es geht nicht um einen bestimmten modischen Schnitt oder irgendetwas, sondern um den klaren Unterschied. Und wenn man dann irgendwie sagt, naja, aber was die Moderatorin anhatte, das war eine weibliche Jeans oder was auch immer, ist völlig irrelevant. Denn nach dem Kleidertausch hat man gesehen, dass es keinen nennenswerten Unterschied gibt. Das war ein super Beispiel. Und insofern bin ich froh sozusagen, dass sie das gemacht haben. Denn es hat gezeigt, es gibt keinen offensichtlichen Unterschied. Okay, was sind offensichtlich unterschiedliche Anziehsachen, die eindeutig mit entweder Männern oder Frauen in Verbindung gebracht werden? Hosen für Männer, Kleider und Röcke für Frauen. Erst dann haben wir einen klaren Unterschied. Okay, männlich, weiblich. Gott will diesen Unterschied haben.
Aber ist es dann bei euch so im Gottesdienst, Frauen mit Röckern oder Kleid, Frauen mit Röckern oder Kleidern und Männer dann mit Hose bzw. Anzug oder ist das so im Gottesdienst?
Ja, also natürlich, wie gesagt, manchmal kommt jemand Neues und wir haben gerade ein relativ neues, älteres Ehepaar in der Gemeinde, die kamen aus einer anderen Gemeinde, sind jetzt zu uns gekommen, weil die halt die Predigten von Pastor Anderson online gesehen haben, die toll fanden. Und die Frau trägt Hosen. Wir haben uns mit dem Paar befreundet, ich gehe mit dem Mann Seelen gewinnen. Und hier ist das Ding, natürlich reiben wir niemandem, der gerade neu ist in der Gemeinde, das direkt unter die Nase. Ja, denn wir verstehen natürlich, Leute kommen vielleicht aus einer anderen Gemeinde, sie müssen dazulernen, man muss Leuten Zeit geben. Wir sind keine A-Löcher, was das angeht, und werfen jeden raus, der nicht sofort alles richtig macht. Denn hier ist das Ding, wir sind alle Sünder natürlich letzten Endes. Aber ja, im Großen und Ganzen, jetzt abgesehen von Leuten, die neu sind, tragen bei uns Frauen Kleider und Röcke und die Männer Hosen.
Ja, ich denke, dass, aber du hast es erklärt, ja, wegen dem Unterschied, damit man das sehen kann von Weitem. Ich glaube aber, ja, Gott schaut aufs Herz so und ne, man muss sich auch irgendwie wohlfühlen. Ja. Ja.
Ja, und ich meine, unser Herz, was in unserem Herzen ist, kommt natürlich zum Ausdruck. Ja, und
Ja.
Gott schaut aufs Herz. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass Gott sich nicht um unser Äußeres kümmert. Denn wenn Gott so ein Gebot gibt, wo es um das Äußere geht, dass Männer keine Frauensachen anziehen sollen, Frauen keine Männersachen. Und Gott sagt, diese Person, die das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Ich meine, das ist ein sehr hartes Wort. Ein Greuel ist etwas Verhasstes, etwas Abstoßendes. So,
Ja,
ja,
gerade.
also.
Habt ihr schon mal in einer Gemeinde erlebt, dass Männer in Frauenkleidung reingekommen sind, den Gottesdienst besucht haben in der
Ist
Kirche?
natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft Gott sei Dank so gut wie kein Problem ist bisher. Ich meine, vereinzelt sieht man irgendeinen Verrückten draußen, der tatsächlich einen Rock trägt. Ja, einen Mann, der einen Rock trägt. Aber
Aber du musst geistlich sehen, ne? Das ist alles geistlich. Ich meine, es ist nicht normal, wenn ich jetzt als, ich sage es mal, Mann sage, ey, ich gehe jetzt ein Kleider kaufen, Kleider tragen. Es ist nicht normal. Ich denke, das muss man geistig betrachten. Ne? Das ist auch nochmal so eine andere Sache. Normal ist es nicht, so als Mann hinzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt ein Kleid kaufen. So, das ist nicht normal.
ja, ich meine,
Damit
jeder versteht, dass es eklig ist.
bitte?
Ich meine, jeder versteht, dass es eklig ist, weil es immer noch etwas ist, was unnormal in unserer Gesellschaft ist, Gott sei Dank. Aber Leute werden natürlich Stück für Stück an so etwas gewöhnt. Genauso wie damals Frauen Stück für Stück daran gewöhnt wurden, Hosen zu tragen. Ja. Das ist nicht etwas, was normal war. Leute fanden so etwas tatsächlich abstoßend. Das ist die Realität. Ich sage einfach nur, wie es ist. Ja. Und wir müssen als Christen geistlich denken, wie du meintest, Dinge geistlich betrachten. Das heißt, wir müssen unser Denken durch die Bibel verändern lassen. Also wenn ein Mensch denkt, beispielsweise, ich kann meine Errettung verlieren, ich denke, ich kann wieder verloren gehen, ich kann wieder zur Hölle fahren, müssen wir unser Denken von der Bibel verändern lassen und schauen, was die Bibel sagt. Okay, Gottes Versprechen ist ewiges Leben. Ja, ewig bedeutet ewig, er kann sein Versprechen nicht brechen. Ist ein Geschenk. Es wäre kein Geschenk, wenn Gott es dann wieder wegnimmt. Ja, das wäre Diebstahl. Ja. Und Jesus gibt uns das Versprechen, sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und wir müssen unser Denken natürlich auch zu den Dingen dieses Lebens verändern lassen. Wie sollen wir unser Leben führen? Und da müssen wir realisieren, okay, wir kommen aus dieser Welt. Wir wurden auch ein Stück Hirn gewaschen von dem, was normal ist in dieser Welt, was andere falsche Kirchen gelehrt haben. Vielleicht waren wir vorher katholisch oder irgendwas, haben dort viel Irrlehre mitbekommen. Wir müssen realisieren, okay, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir müssen unser Denken aktiv von der Bibel verändern lassen.
Was man auch oft liest, dass homosexuelle Menschen nicht in einer baptistischen Gemeinde willkommen seien.
Absolut, ja. Also keine Homos sind hier erwünscht. Die werden rausgeschmissen. Ja.
Also im Sinne von, was ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte Gott besser kennenlernen oder ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte mein Leben umkrempeln und mich für Jesus entscheiden. Könnt ihr mich begleiten, wenn jemand Hilfe sucht? Die Person ist nicht willkommen, wenn die Person Hilfe sucht.
Schau, so etwas gibt es nicht. Ein Homo, der ehrlich sich auf die Suche nach Gott macht. Gibt es Leute, die so etwas behaupten? Bestimmt, natürlich. Aber Leute sind Betrüger. Ich hatte es schon vorher ein bisschen angesprochen, als wir darüber gesprochen haben, über meine Predigt damals, die ich gehalten habe, wo ich dann dafür angeklagt wurde wegen Volksverhetzung, Wehe der Sündigen Nation. Wo ich gegen Sven Lehmann gepredigt habe, Querbeauftragter der Bundesregierung. Und ich habe es kurz angeschnitten, dass die Bibel davon spricht in Römer Kapitel 1, wie jemand ein Homo wird. Okay. Jemand wird nicht so geboren. Ja. Jemand wird nicht so von der Welt gemacht irgendwie durch Erziehung oder was auch immer, sondern jemand wird ein Homo. Das heißt, dass ein Mann irgendwie auf andere Männer steht oder eine Frau auf andere Frauen steht. Jemand wird so, indem er Gott abgelehnt hat und Gott gibt ihn hin, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Gott verwirft, das heißt, lehnt diese Person ab. Okay. Hier ist das Ding. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, um es jetzt ungefähr zu zitieren. Also wenn jemand wirklich zu Jesus kommt, wird er nicht hinausgeworfen, wird nicht abgelehnt. Aber diese Leute, sie hatten die Chance, gerettet zu werden. Aber sie haben ihre Chancen vertan, sie haben Gott abgelehnt, sie haben Gott gehasst. Und die Folge ist, dass sie von Gott im Gegenzug verworfen werden und Gott sie dahin gibt in einem verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt. Also die Folge davon ist, sie tun das, was nicht normal ist, was sich nicht geziemt, was Leute normalerweise nicht tun. Und was sie tun, sagt die Bibel, ist, gegen die Natur ist wieder natürlich. Das heißt zum Beispiel Römer 1, Vers 26. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Also, die Bibel spricht davon, dass was sie tun, wieder natürlich ist. Wir müssen verstehen, was ist mit Natur gemeint? Was ist natürlich für uns als Menschen? Für uns als Menschen, die wir Sünder sind, ist es natürlich, Sünden zu begehen, wie beispielsweise Unzucht. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist natürlich. Wenn Leute behaupten, ja, aber das ist in meiner Biologie, dann würde ich sagen, ja, das ist tatsächlich in deiner Biologie. Ja, natürlich. Das ist eine natürliche Sünde. Aber dann gibt es etwas, was auch für Sünder. Das heißt, wir sind natürlich alle Sünder, was auch für Sünder wieder natürlich ist, was gegen ihre Natur geht, wie es schon sündhaft ist, und zwar das ist Homosexualität, das ist gegen die Natur. Das heißt, das ist etwas, was man normalerweise als Mensch, auch wenn man noch so ein Sünder ist, niemals begehen würde. Jeder findet das ekelhaft, jeder findet das abstoßend. Okay. Aber wie kommen Leute dahin, dass sie das tun? Weil Gott sie dahin gegeben hat, in einem verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt. Und dann heißt es in Vers 28, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Das heißt, sie haben Gott erkannt, sie hatten die Chance, gerettet zu werden. Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, das heißt, in einen abgelehnten Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt.
Ja,
Und dann fährt die Bibel fort, diese Menschen zu beschreiben, dass sie voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust und so weiter. Dann werden sie in Vers 30 auch als Gotteshasser bezeichnet. Und die Bibel sagt, hasse ich nicht Herr, die dich hassen, und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen, mit vollkommenem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Schau, diese Leute, die Gott abgelehnt haben, die Chance hatten, gerettet zu werden, die Gott verworfen hat, sie können ja nicht mehr gerettet werden. Der Grund, warum sie so wurden, ist, weil sie nicht gerettet werden wollten. Jetzt hassen sie Gott.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Tut mir leid.
Ruhig.
Ich glaube, also ich meine, wir haben, man liest es im Alten Testament. Sünde ist in der Blutslinie. Es wurde damals Unzucht begangen, Hurerei, ne? Pädophilie. Was gibt es noch? Wie heißt das? Mit Blutsverwandten, ach, wie heißt das nochmal? Mit den Blutsverwandten, wie heißt das?
Ich bin
Blutsverwandte.
gerade nicht ganz sicher, was du meinst.
Inzest
Ach so,
wurde
ja, okay.
auch
Richtig.
ausgeübt. So, und Homosexualität wurde ausgeübt. Das haben die Vorfahren, unsere Vorfahren, haben das damals, das können wir in der Bibel lesen, haben das damals praktiziert, diese
Ja,
Sachen.
es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt die Bibel, natürlich.
Dadurch
So
ist
ganz
es
schon.
entstanden, daher kommt das. Durch Missbrauch auch. Nicht nur, weil die auch Gottes Wort ablehnen oder Gott ablehnen. Da gibt es Menschen, die diesen Lifestyle führen und da rauskommen wollen und Gott lieben. Und meine Frage ist wirklich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte Buße tun, ich suche Gott, ich will wegkommen von diesem Lifestyle und an eurer Tür klopft, weil Jesus sagt, er kommt her, die ihr müde seid und beladen seid, dann lässt ihr den nicht rein?
Weil es so etwas nicht tatsächlich gibt. Jemand, der eine offensichtliche Schwuchtel ist. Und schau, lass mich eine sozusagen Ausnahme nennen. Hier ist das Ding, unsere Gesellschaft ist verrückt, okay. Unsere
Klar,
Gesellschaft ist total krank geworden und Leute werden natürlich als Teenager Hirn gewaschen. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja. Und keine Ahnung, dann färben sich auf einmal Jungs die Fingernägel und ziehen sich irgendwie komisch schwuchtelig an und so. Und dann denkt man natürlich, was ist los mit dem? Aber. Hier ist das Ding. Natürlich weiß ich nicht von vornherein, was mit der Person wirklich los ist. Schau. Es gibt, ich würde sagen, wir sollten Teenagern, ja, jungen Leuten, die offensichtlich hirngewaschen sind, durch was auch immer, wir sollten ihnen eine Chance geben. Denn manchmal sagen Teenager sowas wie, ich bin eine Lesbe oder so. Aber sie haben das noch nie ausprobiert. Sie wissen gar nicht, was das ist. Würden sie das ausprobieren, würden sie es ekelhaft finden, weil sie das nur so als Trendwort nutzen. Sie sind nicht wirklich eine Lesbe. Okay. Es gibt
das auch
Leute, die
Medien
denken,
kommt das.
dass das cool sei oder so und dass das, weil es ein Trend ist. Okay, davon rede ich nicht. Ja. Aber wenn jemand offensichtlich, okay, der Typ ist nicht mehr ein Teenager, ein bisschen Hirn gewaschen, sondern offensichtlich, okay, das ist eine Schwuchtel, die hier reinkommt in die Gemeinde, das ist eine Transe. Ja. Nein, wir geben Leuten, denen Gott keine Chance gibt, nicht eine Chance. Was würde es für einen Sinn machen zu sagen, ich möchte jemandem.
Eine Chance. Jesus gibt jedem eine Chance, sogar mehrere.
Amen, Amen. Und hier ist das Ding. Gott hat diesen Menschen Chancen gegeben. Sie haben Gott erkannt, aber sie haben die Chancen abgelehnt. Und dann sagt Gott, dass er sie dahin gibt, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und verworfene in der Bibel, sie werden auch beschrieben im Johannesevangelium, wo es ganz viel um Errettung geht, dass sie nicht mehr glauben konnten. Warum? Weil Gott ihnen das Herz verfinstert hat.
Ein
Es
ganz
gibt jetzt Leute.
kurzes Beispiel. Ich will jetzt keine Kinder angreifen, weil ich da selber sehr, sehr vorsichtig bin. Wir nehmen jetzt an, in der Baptistengemeinde, das passiert einem Kind oder einem Jugendlichen. Kommt zu euch,
Das
Ältesten,
war's.
und sagt: Hey, ich habe dieses Problem. Könnt ihr mir helfen? Was passiert mit dieser Person?
Wie meinst du, wie ich habe dieses Problem? Kannst du ein ganz konkretes Beispiel geben?
Ein Junge fühlt sich von Jungen sexuell angezogen. Kommt zu euch und sagt: Hey, ich habe dieses Problem. Könnt ihr mir helfen? Was macht ihr dann mit dieser Person?
Also sollte es wirklich ein Junge sein, ja? Teenageralter, was auch immer.
Ja.
Ich würde demjenigen, weil ich davon ausgehe, dass er nicht weiß, wovon er redet, sondern dass er tatsächlich ein bisschen hirngewaschen ist. Vielleicht halt ist er in einer komischen Familie aufgewachsen, wo was weiß ich mit ihm passiert
Nee,
ist.
die
Vielleicht hat er
Person,
krasse Freunde.
ist,
Und die Person
ist.
behauptet.
Entschuldigung, ganz kurz. Die Person ist in eurer Gemeinde geboren,
Aha.
aufgewachsen, zu einem Teenager aufgewachsen. Was macht ihr dann mit dieser Person?
Also ich persönlich hätte kein Interesse mit so einer Person, die in der Kirche aufgewachsen ist. Immer wieder das Evangelium gehört hat und dann sagt, ich fühle mich zu Männern hingezogen, hätte ich kein Interesse, mit dieser Person zu reden. Kein Interesse.
Aber ich denke, dass ein großer Schlüsselpunkt ist, wirklich face-to-face Gespräche zu suchen und den Menschen zuzuhören. Ne? Das ist ganz wichtig.
Schau, wir gehen jede Woche von Tür zu Tür Seelen gewinnen. Wir haben mehr Homos das Evangelium aus Versehen verkündigt, weil wir gar nicht wussten, dass es Homos waren vielleicht. Wir haben mehr Homos das Evangelium aus Versehen verkündigt, als all diese Leute da draußen, die so liebenswürdig sind und wir wollen Homos eine Chance geben. Wir haben mehr getan. Aber schau, die Bibel sagt, dass sie so geworden sind, weil Gott sie dahin gegeben hat. Gott hat sie abgelehnt. Ich werde jemandem, den Gott abgelehnt hat, nicht eine Chance geben, denn damit sage ich, dass ich mehr Liebe habe als Gott. Und weißt du was? Ich spreche hier von eindeutigen Homos, ja. Ich sage nicht irgendwelche Teenager, wo man sich denken kann, okay, für die ist das irgendein Trend und die sind ein bisschen verwirrt. Ich will dem eine Chance geben, denn ich weiß nicht wirklich, ob der ein Homo ist oder eine Lesbe. Ja. Ich spreche von eindeutigen Homos, okay, der Typ ist 30, er weiß, wovon er redet. Ja. Dem geben wir keine Chance. Weißt du, was wir mit Homos machen sollten? Wir sollten sie hassen. Denn die Bibel beschreibt sie wie? Als Gotteshasser. Und die Bibel sagt, hasse ich nicht, Herr, die dich hassen. Und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie.
Dass wir unsere Feinde hassen sollen. Jesus sagt, dass wir die
Schau.
lieben sollen, unsere Feinde lieben sollen, die uns verfolgen, lieben sollen, die Jesus verfolgen, lieben sollen. Wir sollen unsere Feinde lieben, auch wenn es nicht einfach ist und wir alle auch nur Menschen
Schau.
sind. Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen.
Schau, was wir nicht machen wollen, ist, Bibelverse gegen Bibelverse auszuspielen. Okay. Was ich damit meine, ist, ich habe gerade einen Bibelvers zitiert. Ja, das ist Gottes Wort. Gottes Wort hat immer recht. Wir sollten jetzt nicht diesen Vers irgendwie versuchen zu negieren mit einem anderen Vers, sondern wir sollten versuchen, wie kann man das verstehen, sodass beide Verse genauso gültig sind. Die Bibel sagt nicht, dass wir die Leute lieben sollen, irgendwie die Jesus hassen oder so. Wir sollten unsere Feinde lieben. Was ist mein Feind? Ganz einfaches Beispiel, das die Bibel gibt, dass jemand, der mich auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Das, was die Bibel sagt. Das ist Feindesliebe. Mein persönlicher Feind, den sollte ich lieben. Mein persönlicher Feind, der etwas von mir stiehlt. Ich habe das Recht zu sagen, ich werde denjenigen nicht irgendwie strafrechtlich verfolgen, hat was von mir gestohlen, ich lasse es gehen. Das wäre etwas Gutes, was wir tun sollten als Christen. Ja,
Ganz
die
kurz.
andere Backe hinhalten oder so. Aber es gibt einen Unterschied zwischen meinen persönlichen Feinden und den Feinden des Herrn. Und die Bibel sagt, solltest du so dem Gottlosen lieben. und solltest so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen. Darum ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Das heißt, Gott wird zornig auf dir, auf dich, wenn du die liebst, die den Herrn hassen. Ist was anderes, wenn Leute dich hassen. Schau, die Leute, die vielleicht mich hassen, die mir was antun wollen, ich muss sie lieben. Ja. Beispielsweise die Polizisten, die Hausdurchsuchungen bei mir gemacht haben, sie sind meine persönlichen Feinde. Ich glaube nicht, dass jeder von ihnen wirklich Gott hasst oder so, sondern ich denke, dass sie nicht wirklich wissen, was sie da überhaupt tun, wie gottlos das überhaupt ist. Ja, sie sind natürlich wahrscheinlich nicht gerettet, ja, und sie machen einfach ihren Job. Ich sollte sie nicht hassen, sondern ich sollte sie lieben und für sie beten, und ich habe für sie gebetet, dass Gott ihnen gnädig ist. Ja. Aber dann gibt es die Leute, die Gott hassen.
Ganz,
Die, und die sollten wir nicht lieben.
ganz kurz, nochmal, weil du noch zu den Polizisten gekommen bist, wie hoch war die Geldstrafe?
Ja, ein bisschen über 1000 Euro insgesamt.
Okay, ach so.
Und übrigens, mein Anwalt selbst meinte, das ist ein Wunder. Er hat nicht damit gerechnet, dass die Strafe so gering ausfällt. Der Grund, warum ich geflohen bin, ist, weil wir ganz einfach nicht wussten. Wie bitte?
Hast du die bezahlt?
Ja, ich habe bezahlt natürlich. Ja. Ja, der Grund, warum ich geflohen bin, ist, dass wir ganz einfach nicht wussten, was passieren würde. Das war so für mich natürlich was komplett Neues. Ja, ich habe natürlich mit Konsequenzen gerechnet, zugegeben, aber ich wusste nicht genau, was passieren würde natürlich. Und wir wussten nicht, wie schwer wird das ausfallen. Denn natürlich kann man auch rein theoretisch ins Gefängnis kommen für Volksverhetzung. Ja, deswegen bin ich geflohen. Und Gott sei Dank wirklich hat der Herr das so gewannt, dass ich einfach nur über 1000 Euro zahlen musste. Und sogar mein Anwalt meinte, das ist ein Wunder, er hat nicht damit gerechnet.
Ja.
Ja.
Wie ist das mit, ich sage jetzt mal, ehemalige, ne, oder ehemalige Mörder, Serienmörder, Pädophile, wenn die in den Gottesdienst reinkommen wollen, Buße tun wollen, sich bekennen, sind die dann willkommen?
Also, ich meine, schau, mach nicht den Sprung von Mörder zu Serienmörder.
Mörder ist Mörder.
Nein, denke ich nicht, denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob jemand einen Mord begeht oder ein Serienmörder ist. Denn warum ist ein Serienmörder ein Serienmörder? Weil er offensichtlich Freude daran hat, deswegen macht er das. Aber schau, der normale Mörder, nehmen wir König David, der wird traurig darüber sein, für den wird das furchtbar sein. Wird vielleicht sogar Selbstmordgedanken haben oder was auch immer. Ja, ein Serienmörder dagegen ist jemand, der Freude daran hat. Das ist ein Psychopath. Das ist nicht der durchschnittliche Mensch. Das ist vielleicht 1% der Bevölkerung. Also mach nicht den Sprung von Mörder zu Serienmörder. Ein Mörder, ein ehemaliger Mörder, ja, natürlich. Der ist nicht verworfen automatisch. Schau, die Bibel spricht davon, Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, ja, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Also da werden alle möglichen Sünden aufgezählt, um zu zeigen, okay, natürlich hat an und für sich jeder die Hölle verdient. Und es gibt Leute in der Bibel wie König David, die Mord begangen haben, die aber trotzdem noch vom Herrn benutzt wurden, die natürlich immer noch gerettet waren. Sie haben nicht ihre Rettung verloren, sie haben nur die Freude an Gottes Teil verloren.
Die Muße getan haben.
Aber aber schau, hier ist das Ding. Hätte König David nicht Buße getan, okay, Gott hätte ihn furchtbar bestraft, noch furchtbarer, als er sowieso bestraft wurde, weil Gott seinen Sohn getötet hat. Er wäre noch schlimmer bestraft worden, und es gibt König Saul in der Bibel, nicht wahr? Er hat nicht Buße getan. Sondern was hat er getan? Statt Buße zu tun, hat er sich selbst umgebracht, hat Selbstmord begangen. Aber König Saul ist auch im Himmel. Auch das erfahren wir aus der Bibel. Also das heißt, auch wenn jemand bis ans Ende seines Lebens als Christ, als wiedergeborener Christ, nicht Buße tut, unbußfertig ist, er wird vom Herrn furchtbar bestraft werden, aber hat immer noch Errettung, er ist immer noch gerettet. Aber du hast Pädophile angesprochen. Nun, das sind natürlich verworfen. Okay, das ist krank. Das ist wieder natürlich, solche Leute sind nicht willkommen. Die sollen ganz einfach erschossen werden. Nicht
Wollen
von uns, sondern von der Regierung sollten Homos und Pedos umgebracht werden.
sie tun Buße und wollen sich bekehren. Sie suchen Gott.
Ja, Gott hat sie verworfen. Das heißt, sie tun keine Buße. Sie suchen nicht Gott. Gott hat sie abgelehnt.
Im Testament
Deswegen sind sie so
verfolgt.
geworden. Deswegen können sie wieder natürliche Dinge tun. Warum tut jemand wieder natürliche Dinge? Irgendwie, dass er auf Kinder steht.
Weil das
Wa
Geist.
warum tut jemand das?
Das ist ein Geist.
Nein, das ist kein Geist. Die Bibel hat die Antwort. Weil hat Gott, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und so weiter. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Was ist der Grund, warum sie so etwas tun? Weil Gott sie dahingegeben hat in die Begierden ihrer Herzen. Es gibt nicht so etwas wie einen sündigen Geist oder so. Denn die Bibel sagt, Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Es kommt aus dem Herzen. Also zu sagen irgendwie, das ist ein Geist. Nein, das wäre eine, ich will dir das nicht persönlich unterstellen, aber das kann man sehr gut als Ausrede nutzen, oh, das ist ein Geist, anstatt zu sagen, es kommt aus meinem Herzen. Diese Sünde, die ich gerade begangen habe, kommt aus meinem Herzen. Ich bin schuld. Es ist nicht irgendein Geist, sondern das gibt es nicht in der Bibel. Irgendwie ein sündhafter Geist hat mich dazu geführt. Nein. Die Leute, die Homos sind, die Pedos sind, es kommt aus ihrem Herzen und Gott gibt sie dahin, in die Begierden ihrer Herzen, dass sie überhaupt so etwas tun. Wie können sie etwas tun? Weil Gott sie dahin gegeben hat. Warum? Weil sie Gott erkannt haben, weil das von Gott auch Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat und so weiter. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie doch nicht Gott als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert und so weiter. Und dann heißt es immer wieder, Gott hat sie dahin gegeben, Gott hat sie dahin gegeben, Gott hat sie dahin gegeben. Das heißt, es gibt einen Grund, den die Bibel konkret nennt und sie sind dahin gegeben in... Sie sind voll von aller Ungerechtigkeit, was bedeutet ist, ja, sie sind im Grunde genommen fähig, alles zu tun. Egal welche Ungerechtigkeit, sie sind dahin gegeben, sie können das alles tun. Aber nicht nur das, sondern dann heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, also auch im Neuen Testament sind des Todes würdig, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das heißt, das sind Leute, die haben Gefallen an aller Ungerechtigkeit. Das ist nicht der durchschnittliche Mensch. Das ist vielleicht 1%, 2% der Bevölkerung. Etwas, was man grob als Psychopathen bezeichnen könnte, ohne dass ich ein Experte in diesen Themen bin. Das sind Leute, die kein Gewissen haben, die sogar Gefallen haben an aller Ungerechtigkeit. Wird gesagt, alle Ungerechtigkeit, ja, sind Mordlust. Ja, sie haben Lust an Mord. Und sie haben Gefallen an denen, die so etwas tun. Sollten wir jemanden in die Gemeinde lassen, der Gefallen hat an Mord? Laut der Bibel haben Homos Gefallen an Mord. Sie haben Gefallen daran, wenn jemand vergewaltigt wird. Pädos haben Gefallen daran. Das sind gefährliche Tiere, die die Regierung umbringen muss.
Um es nochmal zusammenzufassen, ich denke, dass wir da beide anderer Meinung sind, weil ich meinte, diese Menschen, die dieses Leben geführt haben, sie wollen Buße tun und umkehren. Und meiner Meinung nach, wenn jemand Buße tun möchte und umkehren möchte, dann dürfen wir diese Person annehmen in unser Kreis, in dem Gottesdienst. Und du sagst, dass du das anders siehst, weil Jesus sagt, ey, kommt her, die ihr müde seid und beladen seid, kommt zu mir, sagt Jesus. Ich sehe das so, wenn jemand wie ein Jeffrey Dahmer sagt, ey, oder Epstein sagt, ey, ich möchte Buße tun von dem, wie ich vorher gelebt habe, was ich getan habe an Bosheiten, könnt ihr mir helfen? In Jesu Namen, dann, hey, dann nimm den mit, so sehe ich das. Aber du siehst das anders und das ist dann deine Ansicht, deine Meinung. Und ich wollte jetzt auch zu dem weiteren Punkt kommen, in Bezug auf baptistische Kirche, dürfen Frauen bei euch lehren, predigen, beten im Gottesdienst? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Und
ich liebe diese Frage, denn zum einen... Also auf der einen Seite ist diese Frage ein bisschen ausgelutscht, ehrlich gesagt. Das ist kein persönlicher Angriff, denn ich mag diese Frage trotzdem. Ganz einfach, weil das heutzutage auch eine wichtige Frage ist, zu der viel Verwirrung existiert. Und das, was mich stört an den Leuten, die immer wieder mit dieser Frage kommen und die das so zu ihrem Thema machen sozusagen, ist der Fakt, dass sie nicht verstehen, dass eine Person, die kein Pastor ist oder die kein Chef ist, die nicht irgendwie Autorität hat, dass diese Person deshalb nicht weniger wert ist. Und dass ein Problem in unserer Gesellschaft, dass Menschen stolz sind und es nicht haben können, sich ganz einfach unterzuordnen und zu realisieren, auch wenn ich nicht dasselbe tue, nicht dieselbe Verantwortung habe, nicht dieselbe Autorität wie beispielsweise mein Chef. Das heißt nicht, dass ich weniger wert bin. Und das ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt, warum sich Leute mit eindeutigen Aussagen der Bibel schwer tun, weil sie ein Problem mit Stolz haben und nicht einsehen wollen, okay, um jetzt auf das Thema zu kommen, ich bin Frau, laut der Bibel soll ich nicht lehren. Ich soll nicht über den Mann herrschen. Ja, ich habe nichts zu sagen in der Gemeinde, im Gottesdienst, was Autorität angeht. Ich bin nicht der Pastor. Ja, der Pastor muss Mann einer Frau sein. Hier ist das Ding. Das heißt nicht, dass du irgendwie weniger wert bist. Und das ist komisch, dass man so etwas überhaupt sagen muss, aber anscheinend muss man das sagen, denn Leute haben ein Problem damit. Man muss realisieren, okay, jeder erfüllt seine Teile im Leben. Jeder erfüllt seinen Teil in der Gemeinde. Nicht jeder kann Pastor sein. Nicht jeder kann Chef eines Unternehmens sein. Nur weil ich Mitarbeiter bin, nur Mitarbeiter, das heißt nicht, dass ich weniger wert bin. Okay, ich meine, also ich habe natürlich schon fast gesagt, natürlich predigen bei uns keine Frauen. Ja. Frauen sind nicht qualifiziert, Pastor zu werden. Aber Frauen predigen das Evangelium. Ja, und in der Apostelgeschichte wird der Prophet Joel zitiert, wo es heißt, dass der Herr seinen Geist auch auf seine Mägde ausgießen wird. Ja. Und dieser Vers wird gerne verwendet, um zu sagen, siehst du, Frauen dürfen predigen im Sinne von in der Gemeinde, die Gemeinde lehren, im Gottesdienst Autorität ausüben. Aber was ist da geschehen? Das Evangelium wurde gepredigt. Und das ist etwas, was jeder tun sollte, ja. Jede Person, egal ob Mann, Frau, Kind, sollte das Evangelium predigen. Wir sollten alle Seelen gewinnen gehen. Aber wenn es konkret um die Gemeinde geht, ja, also Seelengewinnen findet außerhalb der Gemeinde statt, aber wenn es konkret um die Gemeinde geht, dann heißt es in 1. Korinther 14, Vers 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber das lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Also, dann in Vers 37 sagt der Apostel Paulus, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Okay, also das sind Gebote des Herrn, das ist nicht etwas, was sich Paulus ausgedacht hat. In der Gemeinde, im Gottesdienst sollten Frauen schweigen. Und es gibt Qualifikationen für einen Pastor konkret und eine Qualifikation davon ist, dass er Mann einer Frau ist. Nicht Frau eines Mannes, sondern Mann einer Frau. Also die Bibel hat einen eindeutigen Vers dazu, natürlich nicht nur einen Vers, aber das ist so mit der hauptsächliche Vers, wo die Bibel sagt, Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Leute tun sich einfach nur schwer damit, weil sie nicht annehmen wollen, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Also in der durchschnittlichen Baptistengemeinde gibt es keine Frauenprediger. Aber um auf die Frage zurückzukommen, okay, dürfen Frauen lehren, dienen, predigen? Nun, man sollte unterscheiden, wenn es um Seelengewinnen geht. Gott gießt seinen Geist auch auf seine Mägde aus. Jeder sollte Seelengewinnen gehen. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Wir finden Beispiele für in der Bibel. Die Prophetin Hanna. Ja, sie hat zu allen geredet in Jerusalem, die, mir fällt der genaue Wortlaut nicht ein, aber die nach Jerusalem kamen, um den Herrn halt anzubeten. Und das war sozusagen alttestamentliches Seelengewinnen, alttestamentliche Evangelisation. Leute sind nach Jerusalem gekommen. Heute im Neuen Testament ist es andersherum. Wir gehen heraus aus der Kirche. Damals war es eher so, dass Leute nach Jerusalem gekommen sind, um den Herrn zu suchen. Dann gab es da eben Hanna und sie hat zu Menschen geredet, die auf der Suche nach dem Herrn waren, hat ihnen das Evangelium verkündigt, halt auf alttestamentliche Art und Weise. Das ist etwas, was Frauen tun sollten. Frauen dienen natürlich in der Gemeinde. Immer wieder erwähnt Apostel Paulus natürlich auch Frauen, die ihm eine persönliche große Hilfe waren, die gedient haben, ja, die er geachtet hat, die er wertgeschätzt hat. Der Apostel Paulus hat sich zu Priscilla und Aquila gehalten, nicht wahr? Und hat zusammen mit ihnen dem Herrn gedient. Frauen spielen eine super wichtige Rolle, aber sie spielen eine andere Rolle als Männer. Ja, und heutzutage leider wird die Rolle der Frau heruntergespielt, indirekt heruntergespielt, denn Frauen wird allgemein gesagt in unserer Gesellschaft natürlich weisgemacht, okay, du solltest Karriere machen und steck deine Kinder in den Kindergarten und you go girl und du wirst Chef und du kannst Pastor werden, anstatt die eigentlich biblische Rolle der Frau hervorzuheben. Hey, das ist toll, Mutter zu sein, sich um ein Kind zu kümmern, Kinder großzuziehen. Kinder verbringen die meiste Zeit mit ihrer Mutter. Mütter spielen eine extrem wichtige Rolle, geistlich gesehen auch. Ich kann nicht die ganze Zeit da zu Hause sein und meinen Kindern Geistliches beibringen, wenn wir dann mehrere Kinder, so Gott will, haben irgendwann und unser Sohn groß geworden ist. Frauen spielen eine super wichtige Rolle, aber sie predigen nicht in der Gemeinde, sondern sie haben während des Gottesdienstes zu schweigen. Und es ist schändlich für eine Frau zu reden in der Gemeinde.
Also, da Sobald ich jetzt den Gottesdienst bei euch betreten würde, darf ich nichts mehr sagen.
Ja, wenn der Gottesdienst losgeht. Also natürlich, wie gesagt, wie das auch bei dem Geboten ist, wenn es irgendwie um die Länge der Haare geht oder darum, dass Männer keine Frauenkleider anziehen sollen. Da gibt es nicht so konkrete Angaben wie so und so viel Zentimeter oder der und der Schnitt oder um genau die und die Uhrzeit sollen dann Frauen aufhören zu reden, sondern worum geht es? Es geht hier konkret um Lehre. Das heißt, wenn Lernzeit ist, ist stille Zeit sozusagen. Ja. Geht die Predigt los? Okay, dann ist stille Zeit. Wollen Sie aber das etwas lernen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, wenn es für Frauen ständig in der Gemeinde zu reden. Also nicht während des Gottesdienstes irgendwie, hey, kannst du mir das kurz erklären? Oder hey, ich habe eine Frage, Pastor, ich habe eine Frage. Und sowas kommt vor. Ja. Ich
Das
habe
war
das.
damals bezogen in Korinther. Das ist nicht auf die Gemeinde heute bezogen. Paulus beschreibt in Korinther damals in der Gemeinde, was vorgefallen ist, beziehungsweise haben sie Paulus gefragt nach Rat und daraufhin hat er geantwortet und daraufhin sind diese Bibelverse oder dieser Brief entstanden.
Ja, ich meine, wenn es um den historischen Kontext geht, hier wird ja der historische Kontext beschrieben. Also aus diesen Versen erfahre ich den historischen Kontext, dass es diese Korinther Gemeinde gab, ja, und dass es offensichtlich ein Problem gab mit Frauen, die nicht geschwiegen haben, sondern geredet haben während des Gottesdienstes. Das ist der historische Kontext. Es gab dieses Problem damals in der buchstäblichen Korinther Gemeinde. Das ist der historische Kontext. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, damals war das ein Problem. Heute gibt es dieses Problem auch. Und wir wenden das daher genauso auf heute an. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, das zieht sich aber nur auf die Korinther, na gut, dann muss man das auch mit Kapitel 15 machen. Da hat er ja auch in die Korinther geschrieben, wenn es um die Auferstehung Jesu geht. Ich meine, wo wollen wir dann aufhören? Natürlich wurde das alles um unser Willen geschrieben, für unsere Erbauung, damit wir etwas daraus lernen. Ansonsten könnte ich das ganze Neue Testament wegschmeißen, wenn das einfach nur für damals galt. Der historische Kontext ist, es gab dieses Problem in der buchstäblichen Korinthergemeinde. Dieses Problem sehen wir aber auch heute genauso. Also was gilt? Es gilt das Gebot des Herrn, und zwar, dass Frauen schweigen sollen in der Gemeinde. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen für dich jetzt predigen? Sie darf ja nicht predigen, aber sie darf draußen das Evangelium verkünden. Wo ist da der Unterschied?
Also grundsätzlich, Predigen ist ein allgemeines Wort. Ja, es gibt nicht, ob man das Evangelium predigt oder eine andere Lehre aus der Bibel predigt, beides ist Predigt. Ja. Aber wenn es hier um die Gemeinde geht, da sagt die Bibel, dass die Frauen in den Gemeinden schweigen sollen. Aber wir gehen Seelen gewinnen draußen. Wir gehen nicht in der Gemeinde Seelen gewinnen. Ja, und das ist der Unterschied. Ja, Frauen sollen nicht Autorität ausüben über Männer. Sie sollen nicht die Gemeinde leiten. Sie sollen nicht lehren die Gemeinde. Aber Ungläubige müssen auch Gelehrte werden. Nicht, ja? Wir sollen alle Menschen lehren im Sinne von das Evangelium lehren, das Evangelium predigen. Und da sagt die Bibel nicht irgendwie, dass es nur Männer tun sollen. Nein, das soll jeder tun. Das ist ein Gebot allgemein an Christen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung.
Ja. Wie steht ihr zur Sprachen zum Sprachengebet?
Ich habe mich sehr auf die Frage gefreut, weil das, glaube ich, eine wichtige Sache ist, zu der viel Verwirrung existiert. Und ich denke, die Verwirrung kommt aus einer Kombination von Wortwahl, irgendwie Zungenrede, das ist ja halt eigentlich der typische Begriff in Zungenreden, das ist eine Kombination aus Wortwahl plus Voreingenommenheit. Und hier ist das Ding, als ich die ersten vielen, vielen Male die entsprechenden Verse gelesen habe, zur sogenannten Zungenrede, war ich natürlich auch voreingenommen. Denn all die Jahre, in denen ich in Deutschland zur Kirche gegangen bin, habe ich null Predigten gehört zu diesem Thema. Null. Das Einzige, was ich irgendwie gehört habe, kam natürlich aus pfingstlerischer, charismatischer Richtung. Das heißt, ich war voreingenommen beim Bibellesen. Ich habe wenig anderes gehört oder gar nichts anderes gehört. Ja. Wir müssen realisieren, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir die Bibel höchstwahrscheinlich ein bisschen voreingenommen. Das heißt, deshalb müssen wir immer und immer wieder die Bibel lesen, uns immer wieder unser Denken weiter erneuern lassen und prüfen, was die Bibel tatsächlich sagt und versuchen, möglichst unvoreingenommen zu sein. Und dabei hilft es natürlich auch, Predigten zu hören. Da wir sind als Menschen durchaus darauf angewiesen, Lehre von anderen Menschen zu bekommen. Aber ich denke, die Verwirrung zum Thema Zungenrede bzw. Sprachenrede existiert zum einen, weil dieser Begriff Zungenrede ziemlich bekannt ist. Und es ist heutzutage nicht mehr normal, das Wort Zunge im Sinne von Sprache zu verwenden. Niemand macht das heutzutage mehr im Deutschen. Also, was meine ich damit? In der Schlachter 2000 beispielsweise ist es korrekt übersetzt als Sprache, ja, Sprachenrede, denn das, was das griechische Wort bedeutet. Was man realisieren muss, ist, im Griechischen, das Wort Glossa bedeutet sowohl Zunge als auch Sprache. Das ist nichts Besonderes aber, denn damals im Deutschen hat das Wort Zunge eben auch Sprache bedeutet. Heutzutage im Englischen sagt man Mother Tongue. Das bedeutet nicht Mutterzunge, sondern Muttersprache. Also auch im Englischen ist es durchaus normal. Im Polnischen, Język bedeutet sowohl Zunge als auch Sprache. Das ist also ein normales Phänomen, dass das Wort Zunge als Synonym für Sprache verwendet wird. Heutzutage ist es nicht mehr so im Deutschen, deswegen ist das etwas verwirrend. Okay. Hinzu kommt aber das eigentliche Problem: Voreingenommenheit, wenig gute Predigten. Alles, was Leute dazu wissen, ist meistens irgendwie aus pfingstlerischer Richtung. Dann ist es irgendwie Zungenrede. Zungenrede. Das klingt schon mystisch, klingt super interessant, klingt geheimnisvoll, plus Voreingenommenheit. Daher kommt Verwirrung, Leute wissen nicht wirklich, was damit gemeint ist. Hier ist das Ding, es bedeutet ganz einfach Sprache. Okay. Was ist eine Sprache? Lass uns überlegen. Eine Sprache ist Deutsch oder Englisch oder Polnisch. Das ist eine Sprache. Okay. Wir reden alle in Sprachen. Also worum geht es da? Es geht darum, in einer Sprache zu sprechen, auf Deutsch oder Englisch. Aber konkret geht es darum, wir können mal das Kapitel aufschlagen. Ist das 1. Korinther 11?
Mal kurz 14.
Nee, sorry, das habe ich verwechselt. 1. Korinther 14, das habe ich verwechselt mit 1. Korinther 11. 1. Korinther 14. Also, worum geht es hier? Da kommt jemand in die Gemeinde, der eine Sprache spricht, die für die Zuhörer eine Fremdsprache ist. Was ist eine Sprache? Man muss sich einfach mal trennen von irgendeiner Voreingenommenheit, von irgendwie Zungenrede, einfach mal trennen davon, überlegen, was ist eine Sprache? Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, das sind Sprachen, okay. Wenn jemand in eine Gemeinde kommt und eine Sprache spricht, die für die Leute in der Gemeinde eine Fremdsprache ist, dann wird er der Gemeinde nichts nützen. Darum geht es. Und natürlich kann man sich fragen, ja, hä, sind die komische Situationen, was genau soll das sein? Ich habe kein Beispiel dafür. Ich habe ein Beispiel dafür. Damals, als ich noch in Deutschland war, in einer Brüdergemeinde, da hatten wir ein Ehepaar, das aus Ungarn kam. Die Frau, die konnte super Deutsch, der Mann kaum Deutsch. Und es wurden irgendwie ein paar Männer gebeten, im Gottesdienst zu beten für die Gemeinde, was auch immer. Und der Mann hat auf Ungarisch gebetet. Dann haben die Leute am Ende Amen gesagt. Ich habe mir gedacht, das ist das perfekte Beispiel. Es war nicht korrekt, Amen zu sagen. Und es ist genau das, was hier beschrieben wird. Ich versuche mal den Vers jetzt schnell zu finden.
Aber auch in Bezug auf die Sprachengebet, die vom Heiligen Geist kommen, Zungensprache, da können wir auch nochmal gleich zukommen. Also warum war das jetzt für dich nicht okay, dass die Brüder dann also Amen gesagt haben?
Ja, ich will mal ganz kurz diesen Vers raussuchen. Warte, ich muss mal kurz eingeben hier in meiner Bibel-App.
Ausleger, Übersetzer.
Okay, 1. Korinther 14, Vers 16. Oder lesen wir den Vers davor, Vers 15. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten, ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Vers 16. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Also worum geht es hier im Kapitel? Um einen, der eine Fremdsprache spricht, ja. Und die anderen Leute verstehen es nicht. Und dann stellt die Bibel diese Frage, eine rhetorische Frage. Wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt? Also ich habe die Stelle des Unkundigen eingenommen. Ich kann kein Ungarisch. Ich hab nur Bahnhof verstanden. Wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Also hier, also genau das, was hier beschrieben wird, habe ich erlebt. Und ich rede gar nicht den Mann schlecht. Ja, alles gut. Der hat da wahrscheinlich nicht dran gedacht. Ja, und die Gemeinde hat nicht dran gedacht, dass es übersetzt werden sollte, das Gebet. Das wäre dann korrekt gewesen, biblisch. Alles gut. Ich will gar nicht schlecht reden. Ich sage einfach nur, das ist einfach ein Beispiel, das ich persönlich erlebt habe, was wie die Faust aufs Auge zutrifft. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Die Leute, die unkundig sind, die die Sprache nicht verstehen, die können nicht Amen sagen. Aber wozu soll man in der Gemeinde reden? Was sagt die Bibel? Zur Erbauung, dass die Gemeinde Erbauung empfängt. Aber wenn ich in einer Sprache rede, ja, Sprachenrede, nicht Zungenrede, sondern ich rede in einer Sprache, die aber von der Gemeinde nicht verstanden wird, dann rede ich im Geist. Ja, ich erbaue mich selbst. Ich weiß, was ich sage. Ich kann beten in meiner Sprache, die für die anderen eine Fremdsprache ist. Ich werde erbaut. Ich wandle im Geist. Ich habe Gemeinschaft mit dem Herrn. Die anderen werden nicht erbaut. Deswegen, wenn jemand in eine Gemeinde kommt, der eine andere Sprache spricht, keine Ahnung, ein Missionar oder so, dann muss es natürlich übersetzt werden. Ansonsten spricht er in die Luft.
Und die Zungensprache, die vom Heiligen Geist kommt, davon hast du auch wahrscheinlich schon mal gehört oder auch vielleicht mitbekommen. Wie geht ihr damit um?
Also, ich weiß natürlich, was du meinst. Ja. Ich weiß natürlich, wovon du redest, aber hier ist der Punkt, das wird in den Text hereingelesen. Das kommt nicht aus dem Text, das steht da nicht. Ja, wenn hier von Sprachen die Rede ist, wovon ist die Rede? Von Sprachen. Nicht von irgendeinem komischen irgendwas, was Leute abziehen. Ich glaube natürlich nicht, dass es vom Heiligen Geist kommt. Es ist zu 100% unbiblisch. Und typischerweise erfüllen diese sogenannten Zungengebete oder was auch immer gar nicht die Elemente einer eigentlichen Sprache. Ich habe Familie, die einen pfingstlerischen Hintergrund hat. Ja, meine Schwiegermutter, sie ist pfingstlerisch aufgewachsen, sie ist aber gerettet worden, Gott sei Dank, und sieht sich natürlich auch als Baptistin. Und sie hat Erfahrungen damit gemacht, logischerweise. Es wurde viel in Zungen gebetet. Und sie hat mir erzählt, zum Beispiel von einem Mädchen, das halt ich weiß nicht, ob das in ihrer Familie war oder in der Kirche, das in Zungen gebetet hat und sie hat sich dabei immer wieder wiederholt. Und das ist sehr guter Hinweis, sehr, sehr aufschlussreich, denn was eine Sprache auszeichnet im Vergleich zu den Lauten, die beispielsweise Tiere machen, was ist da der Unterschied? Ich als Mensch, der ich eine menschliche Sprache nutze, ich erfinde jedes Mal, wenn ich spreche, etwas komplett Neues. Jeder einzelne Satz, den ich sage, wurde vorher so in dieser Form noch nie gesagt. Wir als Menschen sind Erfinder, wir denken uns immer was Neues aus. Tiere dagegen, sie wiederholen immer wieder exakt dieselben Laute. Das heißt, es ist keine Sprache im eigentlichen Sinne. Und so ist das, ich habe das gehört eben aus dieser Pfingstgemeinde, das Mädchen hat immer wieder eigentlich dasselbe in Sprachen gebetet. Das ist keine Sprache, das sind irgendwelche Laute, die sie von sich gegeben hat.
Vom
Ich denke, es
Heiligen
gibt Leute.
Geist. Ich bete in Sprachen ganz oft, als jetzt so wie wir jetzt. Ich rede mehr in Sprachen als in normalen Worten, weil das gibt uns der Heilige Geist. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, unterstützt uns der Heilige Geist dadurch.
Und was ist das für eine Sprache? Ist das Deutsch? Ist das
Heiliger
Englisch?
Geist. Kommt vom Heiligen Geist.
Wo steht das in der Bibel?
Sprache. Eine himmlische Sprache ist das.
Ja,
Kannst
gibt
du
es
mal
nicht.
nachschlagen und dir nachschicken. Das ist vom Heiligen
Ja.
Geist. Weil das
Ja, ich meine, das.
ist doch Lästerung vom Heiligen Geist, wenn man den in dieser Art und Weise ablehnt.
Nö. Warum soll das Lästerung des Geistes sein? Die Lästerung des Geistes ist was komplett anderes. Das sind Leute, die haben Jesus Christus erkannt. Ja, sie hatten eben genau wie es in Römer 1 geschrieben wird, sie hatten Gott in Erkenntnis, aber sie haben konkret im Kontext geht es darum, Gottes Kraft dem Satan zugeschrieben. Sie haben es auf den Satan geschoben, sie haben den Herrn abgelehnt und Gott hat sie verworfen. Ja.
Also zusammengefasst, ihr
Das
haltet von Zungensprache fern.
Ja, von diesem pfingstlerischen Verständnis, genau. Natürlich glaube ich an Sprachenrede, weil Leute in Sprachen reden und weil das in 1. Korinther Kapitel 14 beschrieben wird.
Meine jetzt
Aber
nicht weltliche Sprachen, sondern himmlische Sprache, die vom
ja,
Heiligen
aber
Geist kommt, die meinte ich jetzt. Aber
ja, aber ist
davon haltet ihr euch fern? Was haltet ihr, also wie steht ihr zur ja, Heilung durch den Heiligen Geist?
Ja, ich meine, das wird natürlich beschrieben im Jakobusbrief, wenn jemand krank ist, sollen die Ältesten der Gemeinde kommen oder so und ihn salben und über denjenigen beten. Natürlich glaube ich, dass Gott Wunder tut. Hallo. Gott hat Wunder in meinem Leben getan. Mein Leben ist voll von Wundern, von Dingen, die ich niemals erwartet hätte. Ich glaube, dass Gott Menschen heilen kann. Deswegen bete ich für Menschen, wenn sie krank sind. Weil ich glaube, dass Gott sie heilen kann, dass Gott ein Wunder tun kann. Absolut, ja. Natürlich sollte man aber schon unterscheiden zwischen den Wundern, die die Apostel getan haben und den Wundern, die heutzutage geschehen. das, was die Apostel getan haben, beispielsweise, wenn irgendwie auch nur ein Schatten von Paulus auf jemanden fiel oder sie haben etwas ihnen angefasst und wurden sie geheilt. Das bezeichnet die Bibel als Zeichen eines Apostels. Ja. Also es waren konkret Zeichen, um zu beweisen, das sind Apostel. Und der Herr hat sein Wort bestätigt durch die begleitenden Zeichen, spricht die Bibel davon. So etwas, was die Apostel getan haben, ist besondere Kraft, die der Herr den Aposteln gegeben hat. Natürlich war das nicht ihre eigene Kraft, ja. Der Herr hat diese Wunder gewirkt. Das ist nichts, was wir heutzutage tun, dass wir Leuten irgendwie die Hände auflegen und dann werden sie schlagartig geheilt. Damit, was ich, aber um das klarzustellen, damit meine ich nicht irgendwie, dass es falsch wäre, jemandem die Hand aufzulegen und zu beten für denjenigen. Herr, heile bitte die Person. Natürlich sollten wir beten füreinander, okay, das meine ich nicht. Aber die besonderen Wunder, die die Apostel getan haben in der Apostelgeschichte, das waren Zeichen eines Apostels, so bezeichnet die Bibel das. Und der Herr Jesus hat konkret den Aposteln Kraft gegeben, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und so weiter. Es gab neben den 12 Aposteln, gab es dann noch 70 weitere. Es gab also über 80 Apostel, denen der Herr besondere Autorität gegeben hat, die wir heutzutage so nicht mehr haben, weil es auch ganz einfach keine Apostel mehr gibt. Denn der Apostel Paulus verteidigt sich als Apostel dadurch, dass er den Herrn gesehen hat. Also man muss ein Augenzeuge Jesu Christi sein, um Apostel zu sein. Heutzutage gibt es natürlich keine Augenzeugen seiner Auferstehung mehr.
Genau, du hast in Deutschland gelebt als Baptist. Du hast oder lebst jetzt in Arizona, in den Staaten, Vereinigten Staaten von Amerika als Baptist. Wo siehst du da die Unterschiede und kannst du uns da ein bisschen erzählen, ne? Baptist in Deutschland versus Baptist in Arizona.
Ja, ich meine.
Predigst du genauso wie in Deutschland? Wie vorher? Oder sagst du, hey, ich habe da jetzt in Deutschland schlechte Erfahrungen gesammelt, ich mache jetzt ein bisschen, ich werde jetzt ein bisschen runterfahren, beziehungsweise andere Themen ansprechen und bin jetzt eher vorsichtig, auch was ich online veröffentlichen werde?
Also, ich predige genauso wie vorher. Ich habe nichts daran geändert. Wenn ich überhaupt was daran geändert habe, ist, dass ich manchmal noch härter predige, wahrscheinlich. Aber nein, an und für sich, natürlich habe ich mehr Erfahrung gesammelt in Predigten, also natürlich sind meine Predigten daher anders geworden, aber ich habe nichts irgendwie geändert an meinen Predigten, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe oder irgendwas. Zum Beispiel sowieso nicht glaube, dass es schlechte Erfahrungen waren in Deutschland. Ich bereue es null. Egal was in Deutschland gepredigt zu haben, ich stehe zu allen meinen Predigten, die ich in Deutschland gehalten habe, und ich würde sie wieder so halten. Also ich würde nichts daran ändern, weil es ganz einfach wahr ist, was ich gesagt habe. Und wenn ich dafür Verfolgung erlitten habe, dann preist den Herrn dafür. Ja, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist alles nur Lohn von Gott letzten Endes. Und ich glaube nicht, dass Prediger allgemein gesprochen jemals ihre Art und Weise zu predigen verändern sollten aufgrund des, also, oder zensieren sollten. Ich verwende besser das Wort zensieren. Ich glaube nicht, dass Prediger ihre Predigten zensieren sollten aufgrund des Ortes oder aufgrund des Publikums. Beispielsweise, wenn eine Person mit einer offensichtlichen Sünde in den Gottesdienst kommt, irgendwie kommt, keine Ahnung, rauchend in die Gemeinde rein, jetzt als dummes Beispiel, dann sollte man deshalb nicht unbedingt auf einmal die Predigt komplett ändern und gegen diese Person predigen. Auf der anderen Seite aber, wenn das eine Predigt gegen Drogen ist, sollte man die Predigt auch nicht zensieren, weil jetzt so eine Person im Raum ist. Sondern Predigten sollten grundsätzlich nie zensiert werden. Und ich will nicht sagen, dass, also natürlich ist mein Leben hier in den USA als Baptist deutlich besser. Gott hat mich gesegnet. Aber das heißt nicht, dass mein Leben in Deutschland schlecht war. Ja. Das will ich nicht damit sagen. Es ist in vielerlei Hinsicht ganz einfach anders. Deutschland bringt Probleme mit sich, wenn man Christ ist. Ja, das heißt, es gibt sogenannte Volksverhetzung, was einfach ein Orwellscher Begriff ist. Das ist ganz einfach nur eingeschränkte Meinungsfreiheit. Das letzten Endes, was das ist, weil nämlich Volksverhetzung aufgrund aktueller Politik und gesellschaftlicher Vorstellungen anders ausgelegt wird. Ja, also ich wäre für meine Predigt garantiert nicht verurteilt worden, hätte ich sie vor 50 Jahren gehalten. Fakt. Weil vieles, was ich gesagt habe, sowieso Dinge sind, die Leute entweder insgeheim glauben, es nur nicht öffentlich sagen. Und ja, aber wie dem auch sei, also mein Leben hier in den USA ist deutlich besser, weil ich ganz einfach mehr Freiheit habe. Das ist der große Punkt.
Bist du amerikanischer
Aber
Staatsbürger?
noch nicht, nein. Also ich bin hier legal, ich arbeite legal, ich bin hier nicht irgendwie illegal oder so, aber ich bin noch nicht Staatsbürger, nein. Aber hier ist das Ding, in den USA darf man rauf und runter predigen, egal was die Bibel sagt. Man könnte sogar rein theoretisch, nicht, dass ich das mache, aber man könnte rein theoretisch den Holocaust leugnen, den ganzen Tag lang. Man würde dafür nicht verurteilt werden, weil es freie Meinungsäußerung ist. Also das würde tatsächlich wert geachtet, freie Meinungsäußerung. Und das ist der deutliche Vorteil. Es gibt andere Vorteile. Sowieso mag ich die USA. Und zugegeben, Gott hat mir ganz einfach den Wunsch meines Herzens erfüllt, wie die Bibel sagt, dass ich jetzt hier bin. Weil ich sowieso mit dem Gedanken gespielt hatte, vielleicht mal irgendwann in die USA zu gehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich auf so eine Art und Weise in die USA komme. Das hatte ich nicht geplant, das habe ich mir nicht vorgestellt. Es ist ein Wunder, dass Gott getan hat. Und ich bin dankbar dafür, dass ich in Deutschland predigen durfte, Seelengewinn gehen durfte und verfolgt wurde. Ja, allein die Verfolgung selbst ist es ehrlich gesagt wert, denn das ist eine Erfahrung, in der man Gott deutlich persönlicher kennenlernt. Und das ist es wert für mich.
Wow. Ja, sehr, sehr spannend. Kurze Nebenfrage. Hast du eine Waffe zu Hause? Besitzt du eine Waffe?
Nee. Also ich weiß nicht,
Waffe?
ob ein schwarzes Taschenmesser zählt oder ein Klappmesser, aber
Nein.
keine Waffe im eigentlichen Sinne.
Nein. Oder irgendwie in Erwägung gezogen, so ein Waffenschein. In Amerika ist ja jeder irgendwie, naja.
Ja, ich meine, aufgrund meines Status wäre es sicherlich, ich weiß nicht, ob das überhaupt legal wäre, aber
Ja.
auch wenn es legal wäre mit meinem Status, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil es mir nicht so schlau vorkommt. Das würde ich erst wahrscheinlich machen, mir eine Waffe zu holen, wenn ich Staatsbürger bin.
Okay.
Und ich glaube, dass es ein gutes Recht ist, dass es in den USA gibt, dass man Waffen tragen kann. Ich sage nicht, dass es muss ist, aber ich glaube, dass es ein gutes Recht ist. Denn es widerspricht auch nicht der Bibel übrigens, denn Jesus selbst hat gesagt zu seinen Jüngern, wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also mit anderen Worten, hast du nicht genug Kohle, dann verkaufe dein Gewand und deine Kleidung und kaufe ein Schwert, kaufe dir eine Waffe. Natürlich würde das heutzutage so 100% nicht mehr funktionieren, denn Kleidung ist heutzutage nichts mehr wert. Ja, das würde so nicht 100% funktionieren. Aber der Punkt ist der, also was Jesus gesagt hat, ist ungefähr, als ich bei euch war, hat euch irgendwas gemangelt? Nein. So, aber jetzt, sprich, kurz bevor ich diese Erde verlasse, jetzt ist es eine andere Situation. Ja, vorher sollten die Jünger nichts mit auf den Weg nehmen, kein Geld mitnehmen, kein Proviant mitnehmen, als sie Seelengewinn gegangen sind, sondern einfach sich komplett auf den Herrn verlassen, als der Herr hier auf der Erde war. Aber das ist etwas, was Jesus geändert hat, bevor er die Erde verlassen hat. Jetzt sollen wir ein Schwert tragen. Ja, jetzt sollen wir dafür sorgen, dass wir etwas haben, um uns im Ernstfall verteidigen zu können. Natürlich geht es um Verteidigung. Ja. Also die Bibel ist ein Buch, das natürlich Frieden hervorhebt. Wir sollen nach dem Frieden trachten mit jedermann und der Heiligen, ohne die mit den Herrn sehen wird. Und die Bibel sagt, zerstreue die Nationen, die gerne Krieg führen. Wir sollten natürlich nicht aus sein auf Aggression oder irgendwas, logischerweise.
Ja, klar sollte man das nicht provozieren.
Ja.
Wow. Wann habt ihr Gottesdienst? Morgen ist Sonntag. Wann beginnt der Gottesdienst? Erzählen Sie doch mal zum Abschluss. Ja.
Ja, also Gottesdienst ist sonntags um 10:30 Uhr und um 18 Uhr. Wir haben zwei Gottesdienste sonntags. Und wir haben übrigens auch Mittwoch einen Gottesdienst um 19 Uhr. Also wir haben drei Gottesdienste die Woche. Und was ich liebe an unserer Kirche ist und an unserem Pastor, dass er nicht einfach dieselbe Predigt nochmal hält, sondern tatsächlich jedes Mal eine andere Predigt bereitet er vor. Und es ist natürlich super viel Arbeit, die er da reinsteckt. Und das weiß ich zu schätzen. Also ich bekomme hier sehr weit gefächerte geistliche Nahrung. Und ja, morgen 10:30 Uhr geht's los. Und es ist dann so, wie ich ungefähr beschrieben habe. Also wir singen am Anfang zwei Lieder, dann betet jemand für die ganze Gemeinde, dann nochmal zwei Lieder. Es gibt Ankündigungen. Was steht an diese Woche? Wie viele Errettungen gab es? Wie viele Taufen? Einfach so kurzer Überblick, typischerweise. Und dann gibt es eine Lesung. Und ich mag das, dass bei uns in der Kirche vor jeder Predigt ein Kapitel gelesen wird. Natürlich könnte man sagen, ja, aber heutzutage hat jeder eine Bibel zu Hause, ja. Aber dann gibt es immer die Leute, die nicht wirklich Bibel lesen. Sie haben eine zu Hause, aber sie lesen die nicht. Zumindest haben wir in der Kirche die Chance, okay, ein Kapitel zu hören. Und sowieso als Kirche zusammenzukommen, das ist was Besonderes. Also, eine Online-Kirche, was es heutzutage gibt, ersetzt nicht die tatsächliche physische Versammlung von Gläubigen. Ist kein Ersatz. Es ist einfach, man merkt, der Heilige Geist ist am Wirken, wenn man sich versammelt, physisch zusammensingt, zusammen die Predigt hört, zusammen die Bibel liest, das ist was anderes. Es hilft.
Ja, wow. Okay, Anselm, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, dass ich auch so einen Einblick bekommen habe über eure unabhängige baptistische Gemeinde und den ganzen Ablauf vom Gottesdienst, auch die Ansichten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe mich noch nie mit einem nee, Baptisten aus der unabhängigen Gemeinde unterhalten, noch nie, nein. Ich hatte damals vor 10 Jahren Freunde, aber die auch in der baptistischen Gemeinde, die sind aber, ich weiß auch nicht, ob das ein Bund war oder nicht, sind dann aber damals zur freien Pfingstgemeinde gewechselt. Das war nochmal eine andere Story. Und ich selbst kenne auch Baptistengemeinde, weiß jetzt wieder nicht, auch letztes Jahr war ich in der Taufe, da hat eine Frau gepredigt, das war ein Taufgottesdienst, da hat eine Frau gepredigt, das war eine Baptistengemeinde, ob das jetzt im Bund war oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, wie gesagt, es ist unterschiedlich und wichtig ist, dass wir wirklich Gottes Wort halten und nicht missbrauchen, sondern uns auf Jesus fokussieren und ja, auch einfach in Liebe, wirklich in Liebe, in Gottes Liebe seinen Weg gehen und Dinge auch so sehen, wie Gottes sieht oder sehen würde. Und ja, also liebe vieles Community, ne, schreibt es gerne rein in die Kommentare. Ich glaube, dass ich einen Zweiteil aus dieser Folge machen werde, weil es sehr spannend war und auch genau auch wieder was länger geworden ist, als ich gedacht habe. Aber das war jetzt meistens immer so bei den Folgen, die ich gehalten habe. Und genau, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ob ihr ne, Baptistengemeinden besucht oder ob ihr in einer Baptistengemeinde aufgewachsen seid, was ihr für Erfahrungen erlebt habt oder ne, schreibt einfach rein, in was für eine ja, Gemeinde ihr geht oder besucht und schreibt doch gerne zu den Anselm, schreibt gerne eure Ansichten rein oder ob, wenn ihr da noch andere Antworten habt, Kommentare, schreibt es gerne rein und ja, wir sind gespannt auf das, was kommen wird. Und ich möchte mich bedanken bei Anselm. Willst du noch irgendwas loswerden, bevor wir hier offline gehen?
Ich möchte mich nur bedanken, also es hat mir Spaß gemacht. Ich liebe es natürlich, über die Bibel zu reden. Ich kann mich richtig in Fahrt reden, wie du gemerkt hast.
Ja.
Aber danke für die Einladung und ich bin froh, dass, wenn Leute das hören, worüber wir gesprochen haben, besonders natürlich, wenn es um Errettung geht, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Das heißt, dass wir uns das ewige Leben nicht verdienen können durch einen guten Wandel, durch irgendwelche Werke, durch das Halten des Gesetzes oder zur Kirche zu gehen oder von unseren Sünden umzukehren. Das sind alles gute Dinge, die aber nicht dazu beitragen, dass wir in den Himmel kommen. Sondern es gibt diese Frage in der Bibel: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Errettung ist allein aus Gnade durch den Glauben. Und die tolle Botschaft ist: Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du ewiges Leben. Und Jesus verspricht dir, dass du niemals verloren gehst. Und warum diese Botschaft so schön ist, ist, weil du damit nicht auf dich selbst vertrauen musst. Denn wenn du auf dich selbst vertrauen musst, wenn es um die Rettung geht, musst du auf einen Lügner vertrauen. Ich bin ein Lügner, du bist ein Lügner, jeder von uns hat mindestens schon mal gelogen, wir haben schlimmere Dinge begangen als das. Wir können uns nicht selbst vertrauen, sondern wir müssen auf Jesus Christus vertrauen, um in den Himmel zu kommen, weil er für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz und zur Hölle gefahren ist, die Hölle für uns auch erlitten hat und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Und die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Gott sieht dich als gerecht, nicht aufgrund deiner Taten, deines guten Wandels, sondern allein aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus. Und das ist wirklich die wichtigste Botschaft. Und ich hoffe, dass Leute, die den Podcast sehen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die sich nicht sicher sind, ob sie in den Himmel kommen, diese Botschaft sich zu Herzen nehmen.
Vielen lieben Dank für deine Worte. Liebe Fearless-Community, wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare rein und wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. God bless.
Gottes Segen. Danke.